Schönen guten Abend, Servus, hier ist der Sunny, herzlich willkommen zu einem Podcast mal wieder, heute am 26. Juni 2020. Ja, einen lieben, lieben Gruß nach Salzburg, liebe Katrin. Hallo.
Hallo Sunny, schön wieder mal hier miteinander zu plaudern. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich bin vom Urlaub zurück und habe noch gar kein eigenes Video gemacht. Aber jetzt begrüße ich meine Zuhörer hier in deiner Sendung. Das finde ich doch wunderbar.
Ja, ist ja ein bisschen unsere Sendung schon worden inzwischen, sage ich mal.
Stimmt, ein gemeinsamer Podcast, das stimmt, ja. Ja, na schön, wunderbar. Und es ist spät am Abend, gell? Es ist schon 10:30 oder sowas, oder wie? Oder?
Ja, sowas. Also aber im Sommer ist es ja eigentlich noch Frühabend. Ist ja auch noch relativ hell draußen sogar bei mir. Relativ.
Wir werden unsere Birne trotzdem zum Leuchten bringen, richtig?
Schauen wir mal, ich bin irgendwie ja, unvorbereitet und erwarte ein ruhiges Gespräch.
Gut, das ist immer gut. Das ist immer gut. Ein ruhiges Gespräch ist immer gut. Auch wenn ich als erstes Thema, also ich meine, das muss nicht das erste sein, es ist nur das, mit dem ich schon die...
Los.
Was?
Mach.
Hast du eins?
Nee, wie gesagt.
Okay, ich hab nur leider jetzt nicht so ein beschauliches, nettes, süßes Thema als erstes. Und zwar habe ich mir gerade den neuen Oliver Janich angeschaut. Da geht es um den Millionär Steve Bing.
Ah, das ist interessant.
Er hat tolle Arbeit gemacht, sehr tolle Arbeit.
Oliver Janich.
Oliver Janich hat wunderbare Arbeit gemacht und hat aufgezeigt die Verbindungen von, also ich nehme an, du hast das noch nicht gesehen, oder?
Ich bin auf den Tod eingegangen in meiner Sendung und also diesen vermeintlichen Selbstmord und habe halt die Verbindungen zu den
Clinton, gell?
Zu der Clinton Foundation, ja.
Ja, genau.
Irgendwann, es gab jetzt auch einen Vorfall mit diesen, wo diese drei im Pool ertrunken sind. Und eine davon hatte ja Kontakte über die US-Regierung und sie war eine Angestellte von der US-Behörde.
Von Bill Gates.
Und hat Geld für Bill Gates irgendwie in Beobachtung gehabt. 17 Milliarden angeblich.
Genau.
Aber, na gut,
genau.
Zurück zu Bing.
Das passt. Weil der Gedanke ist nämlich folgender. Also der Bing muss man sagen, war also da keine kleine Nummer, sondern der hat, da gab es einen Zwischenfall, also das kann man sich beim Jahr nicht anschauen, ne? Zwei asiatische Journalistinnen waren in Nordkorea gefangen genommen worden. Und der Bing hat sie mit seinem Privatjet im Auftrag von Bill Clinton rausgeholt. Also ganz ähnlich wie diese Laura Silsbury oder wie die heißt, aus Haiti rausgeholt. Und die war ja mit Kinderhandel involviert und die Clintons haben sie rausgeholt. So, und diese beiden Journalistinnen sind auch Teil der Podesta-E-Mails und man sieht ein Foto, wo die beiden, also das Ganze heißt nur Pizza, die E-Mail, und ist auch ein Podesta und ist auch ein Steve Bing. Und die beiden sind da drin abgebildet mit einem kleinen Mädchen, wie sie zu dritt Pizza essen. Und das Ding heißt Pizza. Und der Podesta sagt dazu, besser kann es nicht sein. Besser könnte es nicht sein oder irgendwie so. Also sehr, das ist aber nur eine Verbindung. Also es gibt viele Verbindungen. Die alle sehr eigenartig sind und alle sehr eindeutig, auch zum World Trade Center und so weiter. Ach so, und der Cappy, der sich umgebracht hat, also der auch von der Brücke geflogen ist, du weißt, wen ich meine,
oder? Ja, die mit der Wuschelkopf, der Schauspieler.
Genau, der Wuschelkopf-Cappy, genau. Der hat auch unter anderem Steve Bing beschuldigt, eben Pädophiler zu sein. So, und jetzt ist es so, dass, und das fand ich einen Gedanken, an den habe ich jetzt vom Oliver Janich, der mir die ganze Zeit im Kopf rumspuckt. Nämlich, dass er natürlich genauso wenig wie ich an einen Selbstmord glaubt. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Millionär eine solche Art wählen würde. Aber vor allen Dingen, es ist kurz nachdem der in New York, der zurücktreten musste, obwohl er es nicht wollte, der die ganzen
Bremham, dieser Staatsanwalt in Süd New York.
Genau. Der heißt nämlich so ähnlich wie Brennan, gell?
Burham.
Burham
heißt er.
Burham. Okay, ja. Genau. Der musste doch jetzt zurücktreten. Das heißt also, die Untersuchung von Jeffrey Epstein ist nicht mehr in seiner Hand. Und ich nehme wirklich an, dass da was dran ist an dem Gedanken, dass jetzt das denen um die Ohren fliegt, wenn man sich vorstellt, die hatten ja alle Versicherungspolizen, die Versicherungspolize war, die Hillary Clinton, dass sie gewinnt, war deren Versicherung und die haben sich alle drauf verlassen. Ne? Und dann haben sie ja alles Mögliche jetzt versucht, ne? Von Russia Hoax bis zu Impeachment bis hin zu Bürgerkrieg in den USA. Und nichts greift. Ne? Am Ende ist es einfach jetzt wirklich so, dass die Sachen auf den Tisch kommen. Und der Gedanke, dass Steve Bing kalte Füße gekriegt hat und sich mit einer Aussage retten wollte, wäre eher naheliegend. Ne? Und meine interessant, diese Familie, das ist ja auch etwas Ähnliches, ne? Dass also Leute quasi ausgeschalten werden müssen.
Ich sehe schon, du hast dich doch vorbereitet.
Nein, ich habe mich nicht vorbereitet. Das war nur ich habe auf einen gewissen Sunny gewartet, der ja noch nicht so weit war und habe mir währenddessen den Janik angeschaut.
Okay.
Und das hat mich einfach beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendetwas passiert im Hintergrund.
Nee, er war ja Donner, wie das, also ein Spender sozusagen der Clinton Foundation und fällt vom Hochhaus. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr so groß recherchieren, da liegen die Dinge eigentlich relativ klar. Weil man sie auch schon kennt. Das ist der Hund, die Roxy, ja. Ja, die liegt unter dem Tisch, ja, und
wird passiert. Ich möchte sie mal kennenlernen. Aber auf jeden Fall, ich habe nur gedacht, was war der Auslöser, weißt du? Und das fand ich meine, die Recherche vom Janik, ganz ehrlich, ganz toll. Aber dass er den Gedanken reingebracht hat, dass das eben mit dem Staatsanwalt zu tun haben könnte.
Das ist ein interessanter Punkt, weil dieser Staatsanwalt tatsächlich ja nicht nur den Epstein-Fall behandelt, sondern angeblich auch den Biden-Fall in der Ukraine.
Genau.
Und er wollte nämlich nicht dort weiter recherchieren. Und anscheinend hat er noch gegen Trump direkt. Also im Umfeld von Trump, das war der offizielle Grund der Mainstream-Medien, dass er eben gegen Trump vorgegangen ist und deswegen gehen musste. Und gerade das mit Poroschenko und Biden und Epstein, das sind ja eigentlich gerade mit die größten Fälle in den USA und die liegen beide eigentlich bei einem Staatsanwalt in Süd-New York.
Genau, er war der Korken, glaube ich. Und der Korken ist jetzt raus. Und jetzt kommt der Geist aus der Flasche. Und irgendwas hat der Janik noch gesagt, davon habe ich aber nichts gehört, dass mit dem Dershowitz auch was ist, weil anscheinend dieselbe, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieselbe Frau, die den Dershowitz angeklagt hat, von wegen, dass er ja auch auf dem Epstein-Flieger war und dass er sie vergewaltigt hat, die hat anscheinend auch den Steve Bin beschuldigt. Also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Da lege ich jetzt nicht die Hand ins Feuer, aber irgendwas war auf jeden Fall mit dem Dershowitz. Er hat was gemeint, dass der Dershowitz jetzt auch ans Licht kommt. Darüber weiß ich aber nicht, da habe ich nichts gehört. Aber auf jeden Fall, dass irgendwie da der Pfropfen drin war. Dieser Staatsanwalt war offensichtlich der Pfropfen. Und jetzt ist er raus, ne? Und jetzt ist die Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt.
Ja, da könnte man noch da schauen, wie gesagt. Das. also der Dershowitz war, hilf mir auf die Sprünge, das sagt man jetzt nämlich.
Also der Dershowitz ist ja der Anwalt vom Epstein gewesen, von daher war es ja auch normal, dass er im Flieger war. Aber irgendeine Frau hat ihn beschuldigt,
dass er sich vergewaltigt hat. War auch der Anwalt, der jetzt dann bei dem Impeachment-Prozess im Team Trump war.
Genau, der ausgesagt hat.
Ah, ja,
und zwar deswegen, genau. Weil er auch einer der Anwälte war, der damals... die wollten ja wieder so ein Kreisritual. Oder wie heißt es? Kreisheilung. Oh Gott, ich verwechsel es immer. Also sie wollten wieder alles so haben wie damals. Sie haben dieselben Leute, die damals bei der Clinton, als es um Bill Clinton ging, als er impeached wurde, wollten sie dieselben wieder als Zeugen haben. Und da mussten und da war der Dershowitz damals auch dabei. Deswegen haben sie den dann gefragt, dass er da wieder mitmacht. Und das hat er gemacht. Also ja. Manche Rollen sind undurchsichtig, ne?
Ja, undurchsichtige Rollen gibt es einige in dem Spiel. Hm. Elon Musk.
Oh ja. Oh, aber hast du das gesehen? Ich habe ja das letzte Video vom Alexander Wagand gesehen und muss sagen, also das in zwei Teilen, ich fand es grandios. Und da hat er das, ich wusste das gar nicht, vom Elon Musk erzählt, dass der seinen Sohn irgendwie mit irgendwelchen Buchstaben da wie so ein Roboter benannt hat und dann auch das auf die Haut gemalt hat. Hast du das mitgekriegt?
Ja, den Namen, aber das heißt irgendwie, also die Buchstaben stehen für Zahl 12, glaube ich, auf Römisch. Und er hat es noch revidiert ein bisschen. Ja, das. Über Elon Musk kommen eigentlich wöchentlich Meldungen und die gehen aber immer hin und her. Also er steht. Also wenn es um Corona geht, das sieht er doch sehr kritisch. Dann hat er aber wieder seine angeblichen 5G-Satelliten, die er ins All schießt. Ja.
Ja, manche sind undurchsichtig, so wie Pence auch undurchsichtig bleibt. Ne? Bei manchen wissen wir es nicht, oder? Es bleibt einfach.
Ja, Pence ist so ein unauffällig. Also von Pence hört man eigentlich relativ wenig. Sage mal, er ist mal da, mal
naja, dort. Es gibt mehrere, die ihn total anklagen. Unter anderem ja, dieser Field.
Das habe ich auch mitgekriegt.
Der klagt ihn an, dass er auch ein Kinderficker ist. Und er hat einen Umschlag bekommen beim Begräbnis, überleg mal. Und er, weißt du noch, wie er mit der Air Force, also mit seiner, das ist ja eine zweite, glaube ich, ne, unterwegs war. Und dann wurde ihm die entzogen, die Sicherheitsstufe oder wie man das nennt, also die Sicherheitsfreigabe. Er war mit dem Flieger unterwegs und der Trump, das ist aber schon länger her, ich glaube ein Jahr oder so. Und Trump hat gesagt, ja, er wird sofort zurückbeordert. Er hat ihn sofort zurückbeordert. Er war irgendwie unterwegs in den Norden oder so und er wurde zurückbeordert und dann wurde ihm als Vize, hätte er ja so eine Freigabe und die wurde ihm entzogen. Kannst du dich noch erinnern? Es ist schwierig.
Ich kann mich erinnern, da gab es mal so einen Vorfall, wo irgendeine Art Notfall war und so ein Notfalltreffen dann genau in Washington stattgefunden hat und Pence unterwegs war und genau auf dem Flug umgedreht hat, mehr oder weniger.
Genau. Und da hat der Field ist ja selber Pilot gewesen, also von daher kennt der sich schon aus. Der hat ja dann, du weißt, wen ich meine, ne? Der Field, wo der JFK Jr. öfter angerufen hat mit der eindeutigen Stimme. Ich habe den eine Zeit lang live verfolgt, diesen Fields. Dessen Schwester ist witzigerweise mit der Clinton, die ist in Washington ganz nah bei der Clinton und er ist aber mit ihr komplett verfeindet, also die reden nicht miteinander. Auf jeden Fall, der Fields hat damals behauptet, dass dem Pence dass sein Flieger nicht mehr dieses, leider, es ist so lange her, es ist ein Jahr her oder so, es wurde ihm entzogen, der Status wurde ihm entzogen.
Die Security Clearance.
Ja. Genau, die Security Clearance. Und zwar von dem Flieger. Also nicht seine eigene, sondern, also, das, weißt du, wenn man sich nicht auskennt, dann merkt man sich das nicht so gut. Aber der Fields hat gesagt, da ist was nicht koscher. Ne?
Naja, ja, aber man findet immer irgendwen, der meint, es passt irgendwas nicht. Aber Pence hört man oft, dass er irgendwie so der Dunkle im Hintergrund sein könnte. Aber wie gesagt, ich höre relativ wenig.
Ja, wie gesagt, er hat ja auch einen Umschlag bekommen bei diesem phänomenalen Begräbnis vom Bush Senior. Ne?
Das ist ja aber schon auch seltsam. Schon wieder. Wie lange ist das schon wieder her?
Das ist auch wieder schon ein Jahr her, glaube ich. Ja.
Ja. Ja. Naja.
Aber wie du sagst, es sind manche Geschichten. Du hast übrigens, ich habe in deiner Sendung heute gehört, dass du auch dich da sehr zurückhältst bei dieser Geschichte, die jetzt kursiert mit dem Fleisch da. Ne? Und ich habe auch gedacht, das hat mir überhaupt nicht gefallen, wie die Menschen wie die darüber berichtet haben, so nonchalant und fast im Konversationston. Ich finde, so kann man sowas gar nicht präsentieren.
Also ich weiß nicht, was du gehört, gesehen hast, aber ich habe ja durchaus das ein oder andere gehört und es ist für alle schon wieder ganz klar und das ist so und ich würde da sehr, sehr vorsichtig sein, tatsächlich, weil wir sind schon mal nicht reingefallen, sage ich, aber das sind Vorwürfe, die sehr, sehr schnell ausgenutzt werden können, ins Gegenteil. Und ja, weiß auch nicht. Und was noch dazu kommt, es treibt halt die Menschen wieder in die Angst, in die Panik, ins Grauen rein und hält eigentlich auf. Es spielt im Endeffekt keine Rolle. Und ich denke nicht, dass. Ja, wenn das tatsächlich Usus ist, dass das in der Form aufkommt und dass das, da gibt es dann unterirdische Facilitäten, sage ich mal. Oh, hört man das? Hier kommt der große Regen an. Gott.
Wer kommt?
Der große Regen, ja.
Echt? Regnet? Ja. Ach, bei mir nicht. Ach, echt? Nein, kommt das noch. Macht nichts. Also, Aber ja, ich bin da ganz bei dir. Es macht die Menschen phobisch. Weil wenn du dir vorstellst, bei jedem Bissen, den du runternimmst oder wenn jedes Fleisch, das du kaufst, also deswegen war ich auch nie so ein Freund von dem Ganzen, mir vorzustellen, also was da jetzt alles drinnen ist, ne, was mich alles krank macht, weil dann das nährt nur die Angst. Klar sollte man Bescheid wissen und informiert sein, was alles möglich ist oder ja, aber im Theoretischen ist das was anderes als jetzt so konkret. Ne? Ich meine, wir wissen alle nicht, was da dahinter ist, diese ganzen, wie heißt der Tönis oder wie heißt der? Mhm. Andi Kandare hat auch ein Video darüber gemacht und gemeint, dass die irgendwie im Kinderhandel involviert sind. Ich weiß es nicht. Da habe ich also.
Es sind ja. Vorwürfe. Und es ist ein Unterschied, wenn man sagt, es gibt Kreise in den Vereinigten Staaten oder auch wo sonst wo, die sowas praktizieren. Das kann ich mal behaupten. Aber ich kann nicht sagen, der und der macht das. Das ohne Beweise zu haben. Wenn man Beweise hat, ist natürlich was anderes. Aber das sind ja Vorwürfe, wenn einer unschuldig ist, dann ist es ja ungerechtfertigt. Und wenn einer schuldig ist, ja, dann braucht man trotzdem Beweise. Und das einfach so, es ist ja fast schon, wie du gesagt hast, normal, dass man über die Dinge so ja nicht offen spricht, das wäre ja noch was Gutes, aber einfach mit den Vorwürfen so schnell da ist. Und die wird da tatsächlich aufpassen. Ob was dran ist oder nicht, ist eine andere Sache. Ich würde nur keine Dinge behaupten, die ich nicht beweisen kann.
Ich würde einfach mal sagen, dass diese ganze Geschichte mit Gütersloh und Tönnies heißen die, oder? Das ist irgendwie einfach wirklich, also da stinkt was, da ist was nicht.
Es stinkt koscher. Extrem zum Himmel. Und genau. Mir würde es nicht wundern, wenn da noch eine richtig, richtig große Sauerei rauskommt. Abgesehen davon, dass ja die Arbeitsbedingungen wohl nicht ganz oder wirklich unter alle Sau waren. Das kommt mehr und mehr raus. Aber mir würde es nicht wundern, wenn im Hintergrund tatsächlich noch was läuft. Auch die Connection Tönnies ist ja bei Schalke und ist sehr eng anscheinend mit dem Dietmar Hopp, der Präsident bei Hoffenheim ist. Und da gab es ja zu Beginn der Corona-Krise gab es ja diese Fanproteste gegen Hopp. Wenn Sie erinnern, Cancelo, wer Sie mitgekriegt haben.
Na, das habe ich weniger mitgekriegt, aber was größere, ich gesehen habe, ist ein Foto von den beiden. Von dem Tönnies-Typen und dem Hopp. Und ganz ehrlich, die wirken, als wären sie irgendwie ein Schwulenpaar oder zumindest sehr, sehr eng. Also das Foto war sehr eindeutig, dass sie nicht nur irgendwie lose Freunde sind, sondern sehr eng.
Und wenn du überlegst, dass der eine Impfstoffproduzent ist und der andere gerade eine zweite Welle sozusagen in seinem Betrieb hat. Wie gesagt, mir wird nichts wundern, aber ich wäre da ganz vorsichtig. Und ich weige mir auch jetzt den Menschen immer diese Panik nahe zu bringen. Ich möchte eigentlich das Gegenteil erreichen.
Da bin ich ganz bei dir. Also wenn wir uns jetzt noch vorstellen, dass bei jedem Bissen, den wir runterschlucken, irgendwie, also ist da so eine, wie sagt man da, so ein Drama, das hat auch was von der Drama Queen, ne? Dass man so das gerne dann in Umlauf bringt und sich dann auch irgendwie wichtig macht und dass das irgendwie, dass man sich da auch dran aufgeilt, so ähnlich wie man sich an Horrorfilmen aufgeilt. Und ich finde, da zu sowas soll es nicht verkommen, denn es ist ja wirklich ein sehr ernstes Thema, ne? Das auch, wie du sagst, mit Bedacht und mit Achtsamkeit behandelt werden sollte, ja.
Ja. Das Thema Fleischessen an sich, was ist da auch natürlich ein bisschen ins Licht gerückt wird, ist auch ein großes, aber ich sehe da schon wieder, da wird etwas eigentlich Gutes, nämlich ja die Auseinandersetzung mit der gesunden Ernährung, der verantwortungsvollen Ernährung genommen und das wird politisiert und instrumentalisiert, das sehe ich jetzt schon wieder. Und Wiesenhof zum Beispiel, ist ja auch ein großer deutscher Fleischproduzent, steckt bei, wie heißt es, Beyond Meat, also fleischfreies Fleisch sozusagen mit drin. Und ich sehe da große Transformation weg vom Fleischkonsum hin zum Ersatzfleisch. Und
ja,
das hat zwei Aspekte. Eigentlich ist es etwas Gutes, wenn wir wegkommen von dieser Massentierhaltung. Und auch von mir aus, man kann echt einen Schritt weitergehen und sagen, wir essen jetzt überhaupt keine Tiere mehr, um ja in Frieden auf der Erde zu leben einfach. Aber das, was da schon wieder probiert wird, ist genau das Gegenteil. Da geht es um ja, Schaffung von Mangel unter anderem. Da geht es darum, den Menschen von seinem Ursprung wegzubringen und so weiter und so fort. Und diese zwei Dinge werden schon wieder verdreht. Und das ist genau das Gleiche wie bei der Rassismusdebatte, genau das Gleiche wie beim Klimawandel und so weiter und so fort. Es ist immer das gleiche Schema.
Ich bin ganz bei dir. Es ist eine Agenda und es geht auch ganz, ganz viel um Kontrolle, weil die ganzen, ich nehme mal nur in Österreich, ne? Ich meine, da weiß ich es am ehesten, ne? Die ganzen kleinen Bauern, die früher ihre Tiere gehabt haben,
ja, alle weg.
Die selber geschlachtet haben und so weiter. Dann kam die EU.
Du darfst
und
die kleinen Bauern selber, sind, ja, genau. Du genau. darfst nicht mehr zu Hause schlachten, beziehungsweise darfst du schon, wenn du die entsprechenden Einrichtungen hast, aber das kannst du dir vorstellen, was das dann kostet. Und so gibt man das ab. Und es kommt genau. mehr und mehr und eben zum Großkonzern.
Wenn jetzt Fleisch, wenn überhaupt kein Fleisch mehr verzehrt werden soll, dann ist das Ganze in der Hand von solchen wie Monsanto. Dann hast du alles Saatgut, dann hast du Soja, es stimmt nicht, dass du da kein Schwein, dass du da kein Schindluder treiben kannst. Im Gegenteil, ne? Da ist das ganze Östrogen, du hast genauso.
Ja, du kannst erst recht Schindluder treiben.
Ja, erst recht. Genau, erst recht, weil du noch mehr Kontrolle hast. Ja.
Und wenn du sagst.
Es geht nicht darum, ob Fleisch essen oder Getreide essen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie dich kontrollieren und dich in eine Richtung hin manipulieren.
Genau, und irgendwann hast du einfach nicht mehr die Wahl, ob du Fleisch isst oder nicht. Mhm. Sondern genau. Da gibt es einfach keins mehr. Und im Endeffekt wäre das ein Ziel für die Menschheit, im Guten, sage ich mal, dass man eben wegkommt von ja, diesem Konsum anderer Lebewesen. Aber es wird auf eine Art und Weise gemacht, die in eine andere Richtung gehen wird. Und darum sehe ich das Ganze mal wieder sehr kritisch.
Ja, du hast das mit der Permakultur gesagt. Also wenn wir wieder dahin, aber das ist dann Post-Transformation, also wenn wir das Ganze hinter uns haben. Weil solange diese ganzen Konzerne noch nicht tot sind, solange die noch ihre Spielchen spielen, wobei die Frage ist, spielen sie die Spielchen, wie sage ich das, sind sie noch unter einer Steuerung oder sind sie nur Loose Cannons, also irgendwelche losen, die noch Verrücktheiten machen. Aber solange das noch ist, also Permakultur und dass jeder für sich anbaut und so weiter und damit auch weiß, was er anbaut und dann einen Bezug hat zu seinem Gemüse und so, das ist etwas, das sehe ich alles, das sozusagen nach dem Reset wird das dann möglich sein.
Also natürlich kann jeder also, für sich machen. Das kann jeder jetzt sofort schon machen.
Das stimmt, aber ich meine jetzt, dass es für alle, das ist grosso modo, das meine ich jetzt. Ne? Die meisten rennen halt noch der Agenda hinterher, so meine ich das jetzt. Ne?
Ja, um das großflächig machen zu müssen, müsstest du ja erstmal die jetzige industrielle Landwirtschaft zusammenbrechen lassen müssen, oder?
Genau. Aber das ist sowieso der Punkt.
Aber
ich glaube, dass das ist, was gerade passiert, dass es wirklich platt gemacht wird.
Ja, und dann wird uns auch was Neues präsentiert und man muss aber diesen Punkt abfangen sozusagen. Und bevor uns jetzt hier die nächste, weil es wird ja dann auch wieder nur eine Industrialisierung sein, wenn wir jetzt alle Menschen nur pflanzlich ernähren wollen, wird es im jetzigen System auch nur über eine industrielle Landwirtschaft gehen. Und diese liegt halt noch in der Macht derer, die ja vermeintlich noch das Sagen haben.
Und jetzt sind wir aber schon am Punkt. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, an dem wir jetzt sind, weil wir haben doch vorhin gerade, du hast mir ein Foto gezeigt vom Kurz und ein Foto vom Prinz Charles nebeneinander, wie sie sich ähnlich sehen. Und wir haben doch noch, bevor wir begonnen haben, die Sendung darüber gesprochen, dass es wirklich im Endeffekt nur ein paar wenige sind. Ne? Dass das ja wirklich nicht, also die meisten Menschen sehen sich ja irgendwie, oh, ich bin hier das kleine Rädchen im Getriebe und da oben sind die großen Mächtigen, die mich beherrschen. Die mögen zwar viel Macht gehabt haben, sage ich jetzt mal in der Vergangenheit, aber es sind letztendlich ganz, ganz wenige. Siehst du das ähnlich, dass es nicht viele sind?
Die hier Macht ausüben?
Ja.
Ich sehe eigentlich, also die obersten Reihen eventuell schon entfernt, ausgetauscht, was auch immer. Was mir mehr so macht in diesen Tagen, sind die, die noch nicht gecheckt haben, dass die letzten Befehle sozusagen nicht ja, mehr. Genau. Du, also ich muss mal ganz, ganz kurz unterbrechen. Warte mal kurz. Ja, unsere Zuschauer sind Zuhörer in dem Fall sind es ja gewohnt. Warte mal kurz. Wir setzen das Ganze fort. Ich habe nur tatsächlich ein kleines Unwetter vor der Haustür und wollte nur kurz kontrollieren. So, ja, wir waren bei den Schachfiguren sozusagen. Ist ja jetzt rassistisch.
Ja, du hast ja gesagt, die Obersten sind schon weg, meinst du? Da bin ich ganz mit dir einer Meinung.
Es ist die Frage. Also, ja. Aber es scheint so, dass die Grundstruktur schon ziemlich geändert wurde. Es gibt nur das haufenweise Leute und auch, ja, da gibt es gewisse Gruppierungen in den Parteien, in den, ja, NGOs und so weiter, die es noch nicht kapiert haben, beziehungsweise wenn sie es kapiert haben, jetzt umso heftiger kämpfen natürlich. Mhm. Und das sehen wir gerade auf den Straßen, was da los ist. Müssen wir nicht nach Amerika schauen, sondern reicht es, wenn man nach Stuttgart schaut oder ja auch in im Favoriten geht es ja ab in Wien, das mitgekriegt. Das EKH ist gestürmt worden von, ja, eindeutig wohl Migranten, aber ich denke, da geht es eher um, also im EKH gibt es ja die Antifa wohl und es gibt aber auch einen kurdischen Verein. Und dieser kurdische Verein wurde wohl angegriffen von den Grauen Wölfen, so wie sie das darstellt.
Wer sind die Grauen Wölfe? Sind das die Türken?
Ja, das ist eine türkische erzkonservative Organisation, sage ich mal so.
Erzkonservativ?
Ja, erzkonservativ ist ein vorsichtiger Ausdruck. Also,
rechtsradikal.
Ja, rechtsradikal ist so ein Ausdruck. Was ist rechtsradikal?
Sind sie terroristisch, sagen wir mal so.
Was?
Sind sie terroristisch?
Ja, wie man Terrorismus definiert. Also sind nicht so terroristisch jetzt wie der IS, sage ich mal, aber sie sind halt eine, ja, schon okay, radikal, sage ich mal.
Weißt du, warum ich das frage? Weil ich habe heute den Tucker Carlson gehört. Das ist ja der zweite wunderbare Journalist neben dem Hannity, ne? Und bei der Fox, Tucker, ja. Carlson hat, genau, bei Fox News. Und der Tucker Carlson hat gesprochen über das, was jetzt gerade da über Seattle und so weiter. Aber es ist ja nicht mehr nur Seattle. Es hat sich ja ziemlich ausgebreitet. Und er hat darüber gesprochen, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, wie du das Ganze benennst. Weil wenn du die Protestierer nennst, dann wird sich der Amerikaner mit ihnen identifizieren, weil der Amerikaner sich einfach mit Protest identifiziert, weil er sozusagen, so sieht er sich, dass er jemand ist, der seine Meinung sagt. Aber wenn du sagst Terroristen, dann wird jeder Amerikaner auf Abstand gehen. Also die Frage, wie du es benennst, ist einfach sehr, sehr wichtig.
Also bei diesem Konflikt, das ist ein innertürkischer Konflikt, sage ich mal, beziehungsweise zwischen Kurden und Türken.
Gut, aber das ist ja dasselbe, was in Dijon passiert ist, ne? Dass du die ganzen Gruppierungen hast. In Dijon war das, glaube ich,
Also ich glaube, die Tschetschenen in Tschetschenien haben kein Problem mit Arabern.
Nein, was ich meine, ist, dass sie die Gruppen, sie haben die, also mir kommt es vor, wie Spieler, die zuerst platziert wurden, die wurden eingeschleust, an die richtige Position gesetzt. Und zwar immer die Antipoden. Ne? Du brauchst ja immer eine von der Partei und eine von der Partei. Und dann lässt du die Banden gegeneinander los, so wie Bluthunde beim Bluthundrennen. Ne?
Die Show sehe ich eigentlich relativ unpolitisch oder unpolitisiert, weil es da, glaube ich, tatsächlich zwei, wie du sagst, Gangsterbanden waren. Eben eine tschetschenische und eine arabische, weiß nicht, glaube ich, marokkanische Gruppe. Und die haben einfach einen Wickel gehabt und haben den auf der Straße rauslassen.
Naja, aber Sani, glaubst du, dass das Zufall ist? Überlege mal. Ich
meine, nee, natürlich. Glaubst du,
ins Land geholt, damit es solche Wickel
gibt. Eh klar. Aber es ist jetzt was anderes, als wenn jetzt die Antifa irgendwie auftritt. Also es ist nicht dieser offiziell politisierte Protest, in Anführungszeichen, sondern es sind einfach zwei Banden, die da gegeneinander losgehen und ja nichts wollen, außer eben die anderen auslöschen.
Aber nichts passiert per Zufall und nichts ist Grassroot. Also ich sehe schon, dass es alles instrumentalisiert ist. In Amerika musst du die nicht extra noch einschleusen, weil du hast dort schon die Schwarzen gegen die Weißen. Du hast da schon was du benutzen kannst. In Dijon, also in Frankreich, haben sie es ja schon seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit einem Jahrhundert, die ganze Einwanderungsproblematik. Also da ist die Problematik auch schon vorhanden. Und in Deutschland war es halt ein bisschen mager, weil mit den paar Türken konnte man irgendwie keinen Aufstand proben. Also musste man erst noch die Spieler einschleusen, damit sie auch ordentlich krachen kann. Und auch in Wien hat man sie eingeschleust, ne? Damit es halt irgendwie Zunder gibt. Also aber, dass alles so geplant und gewollt ist, ich meine, ich nehme mal an, es war im großen Stil.
Ja, aber du brauchst trotzdem Radikalisierung, weil, also in Deutschland sieht es trotz allem so, dass die meisten Türken da nicht einverstanden sind mit dem, was da gerade passiert.
Die Türken nicht. Ich glaube auch, die machen nicht, die sind zu viel, die sind schon zu gut vielleicht integriert. Weiß nicht.
Jein. Was hört man über die gewalttätigen Japaner in Deutschland? Nix. Nee. Und das hat einen Grund, weil es... Ja, aber es gibt eine große japanische Community in Deutschland.
Ja, aber die sind nicht, die eignen und sich nicht.
Du brauchst einfach eine Gruppe, die so ja, entkoppelt ist, so ohne Wurzeln dasteht, dass die einfach ja, zu dieser Gewalt fähig sind. Und das hast du nicht durch die türkischen Einwanderer zum Beispiel, die jetzt eigentlich doch ja fast 50 Jahre oder mehr als 50 Jahre eigentlich schon in Deutschland sind, wo sie gewisse Strukturen eigentlich ja, erhalten haben und wo es eigentlich ein Großteil der Menschen ganz normale Menschen sind, die eben nicht so radikalisiert sind. Und du brauchst ja, diese jungen Männer. Ja? Du brauchst diese jungen Männer aus dem ja, arabischen Raum, sage ich, den man die letzten 20 Jahre zerbombt hat. Das sind die Kinder, die praktisch die letzten 20 Jahre von westlichen Bomben getroffen wurden, deren Eltern, deren Familien und die alle Hass auf den Westen schieben und die dann in den Westen gelassen.
Ja, ich weiß, aber das ist die psychologische Erklärung. Aber ich bin mittlerweile ja nicht mehr so, dass ich nur noch an psychologische Erklärungen glaube, sondern also wobei mir schon bewusst ist, dass das das ist ein Terrain, das ist nicht leicht, weil ich
kannst es auch nicht vergleichen.
Da weiß ich letztendlich nichts, aber manchmal weiß ich nicht, wer also Hollywood, ich will jetzt nicht, bei den Immigranten will ich es nicht sagen, aber bei Hollywood zum Beispiel gehe ich davon aus, dass ganz, ganz viele von denen irgendwie aus der Retorte stammen, ja, dass die irgendwie Bioroboter oder Hybride sind oder was weiß ich. Bei den Immigranten weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass mich das sehr, sehr interessiert hat, als der Alexander Wagand eben in den sogenannten, in den eben genannten Videos darüber gesprochen hat, dass er null negativ ist, genau wie ich übrigens, und dass er gemeint hat, die werden die für Corona nicht anfällig, wohingegen anscheinend die Immigranten komplett anfällig für Corona sind. Also da scheint es irgendwie vom Blut her eine verschiedene Konsistenz zu geben, also eine verschiedene Anfälligkeit. Er hat dazu nichts weiter gesagt und ich habe da mit Sicherheit keine Antwort drauf. Ich will nur sagen, dass ich glaube, dass das viel mehr das hat mit Social Engineering zu tun, mit einer Umformierung der Gesellschaft. Und da ist nichts Zufall. Also das ist alles gesteuert oder war gesteuert. Die das gesteuert haben, sind jetzt nur nicht mehr an der Steuerung, deswegen läuft alles aus dem Ruder.
Aber das habe ich auch gemeint. Also es ist ja gesteuert, wenn ich Krieg mache, die Länder zerstöre und dann, und sind es genau diese unbegleiteten jungen Flüchtlinge, die da kommen. Das sind das die, stimmt, die ab 2001 geboren sind.
Ich weiß, aber überlege mal, jemand, der, war da nicht jetzt schon wieder einer, der mit der Machete jemanden zerfleischt hat? Hast du das nicht sogar gezeigt?
Nee, ich hab das Foto gezeigt, dass das auch in Stuttgart war vom Jahr.
Ah, das war derselbe. Ich will damit nur sagen, jemand, der sowas macht, die Frage ist für mich, wie sehr ist der noch Mensch? Ich bin mir nicht sicher, wer von, ich will da nichts behaupten, weil ich weiß nicht, ob das irgendwelche Züchtungen sind, verstehst du?
Aber ja, natürlich sind es Züchtungen, weil wenn du von klein auf siehst, wie deine Familie immer wieder zerfetzt wird durch Bomben oder auch durch ja, andere Gewalttaten, dann kennst du nichts anderes und dann agierst du einfach in einem Konflikt so. Das ist dann ganz einfach. Ganz
weiß, das ist die klassische...
Und dass das auch ein Social Engineering ist, weil man das ja weiß, dass die Dinge so passieren, da gebe ich euch recht, aber ich würde nicht so weit gehen, dass man da direkt jetzt von einer Züchtung sprechen kann, so wie du das meinst. Aber ich kenne dich da schon, du bist da, gehst davon aus, dass nicht nur Menschen auf dem Planeten wandeln.
Ja, und ich war auch da immer vorsichtig und ich war immer genauso von dieser psychologischen Seite. Aber ich weiß einfach, mittlerweile weiß ich, dass das ist immer die Welt verkehrt betrachtet. Wir gehen sozusagen auf zuerst passiert das und daraus resultiert das und daraus resultiert das. Aber ich weiß, dass das anders funktioniert. Sie haben einen Plan und Sie wissen ganz genau, wie der Plan, wie das aussieht. Und das heißt also, nichts ist Zufall. Nichts passiert mit Zufall. sondern alles wird sozusagen implantiert. Und ich weiß nicht, das, was in Amerika da gerade passiert, weißt du? Du hast ja genauso zwei Arten von Schwarze, wie du zwei Arten von Weiße hast. Die einen, die komplett empathisch und menschlich sind, und die anderen, wo du dir denkst, ja, wie geht denn das überhaupt? Ist es überhaupt noch ein Mensch? Also in beiden Lagern.
Aber wir kennen ja die, bleiben wir beim Wort Züchtung, die Züchtungselemente sozusagen. Das ist MK Ultra, das ist das Fernsehen seit Jahrzehnten, das ist die Ernährung. Und da kommen wir auch immer wieder zu den gleichen Personenkreis zurück. Das sind immer wieder die gleichen Namen, wenn man da schaut. Wer hat die Bildung in der Hand? Wer hat die Ernährung in der Hand? Wer hat die Landwirtschaft in der Hand? Das sind immer die gleichen. Und diese Dinge, die dann ja summiert sozusagen zusammenkommen, die ergeben dann gewisse Ergebnisse. Und dann kommt es halt raus, dass die Leute so weit entfernt sind, dass sie ja einen kleineren Streit mit der Machete lösen. Das passiert ja, erst, wenn du abgekoppelt bist von der Familie, wenn du abgekoppelt bist von deinem Selbst, wenn du ja keine Bildung im eigentlichen Sinne hast, wenn du ja auch schlecht ernährt bist, da sind wir wieder beim Fleischessen, und dann geschehen diese Dinge. Und wie zufällig dann die Ausbrüche sind, da kann man drüber streiten. Du gehst vielleicht davon aus, dass jede dieser Bluttaten tatsächlich eine orchestrierte Gelegenheit ist oder Angelegenheit ist. Ich glaube, man verlässt sich da einfach drauf, dass die Leute einfach irgendwann auszucken.
Ja, aber sie müssen ja kontrolliert auszucken, weißt du, sie haben ja nichts davon, wenn Kontrolle ist ja deren wichtigster Plan. Und von daher glaube ich, dass viel mehr gesteuert ist. Weißt du, vielleicht auch mit Chips oder mit DNA eingegriffen wird.
Ich bin bei dir bei den Großen, die medial groß aufgebaut werden. Da gehe ich oft vom Schauspiel aus. Jetzt, weiß nicht, die diversen False Flag-Attacken, die wir gesehen haben. Aber diese tägliche Gewalt, die auf den Straßen herrscht, und also jetzt nicht Black Lives Matter, weil das ist auch komplett gesteuert, meiner Meinung nach, aber diese täglichen Gewaltausbrüche in Deutschland, die ganzen Messerangriffe und so, das ist nicht gesteuert, das ist eigentlich Gießkannenprinzip wahrscheinlich.
Ja, wir werden es jetzt
eigentlich... Und du bringst 100 rein und 10 oder einer oder drei davon zucken aus, und das weißt du aber. Und wer da jetzt genau auszuckt, ist egal, Hauptsache es zuckt einer aus.
Wir können es nicht wissen, von daher ist es halt Spekulation. Es ist auch nicht so wichtig, wir sind uns ja einig, dass es auf jeden Fall gesteuert ist. Ne? Da sind wir uns ja einig. Ne?
Ja, oder gesteuert war, je nachdem.
Ja, das war ja auch meine Frage. Ne? Weil die Frage ist ja wirklich, was passiert hier eigentlich? Ich bin auch der Überzeugung, dass die Blutlinien und die Steuerung von den Blutlinien nicht mehr existiert und dass gerade deswegen so ein Chaos in der zweiten und dritten Riege jetzt ausbricht. Die einen, weil sie einfach nur Beamten sind, und das, so wie Jens Spahn oder so, ne? Die machen einfach weiter, was sie bis jetzt gemacht haben, weil sie sich irgendwie noch eine schnelle Marke erhoffen oder sowas, ne? Und die anderen, weil sie zu dumm sind, und die anderen, weil sie dasselbe machen, was sie immer gemacht haben. Ja, es ist irgendwie eigenartig, ne?
Ja, wilde Zeiten. Für mich ist der große Prozess, der dahinter steckt, einfach das Erwachen, und da muss einfach rumpeln, um die Leute irgendwie von der Couch runter zu bekommen. Und um zurück aufs Fleisch zu kommen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass da gewisse Verknappung jetzt passiert, eventuell sogar. Wir werden sehen, also ich will da keine Panik machen, aber ich denke, dass das Wasser so lange gewärmt wird, bis tatsächlich die letzten checken. Wir müssen den Gürtel
etwas schneiden. Das wäre ja noch die Frage, weißt du, die Frage, die ich mir schon manchmal stelle, ist, wie sehr haben Trump und die Patriots das Heft in der Hand und steuern diese Dinge? Also, dass sie sozusagen die dunklen Agenten absichtlich auf der Bühne agieren lassen, damit sie sich selbst entzaubern und damit das Publikum es kapiert. Aber das wäre natürlich, wenn es um Gewalt geht und so,
schon sehr... Ist das schon... nicht denkbar. Allerdings, was will Trump jetzt machen? Er könnte locker das Militär einberufen und das Ganze, den ganzen Spuk in einem Tag beenden, denke ich. Aber es schaut dann schlecht aus. Und im Endeffekt kann er es nicht machen. Und darum lässt er das Ganze laufen, um die Leute einfach sich selbst demaskieren zu lassen.
Die Polizei untersteht ihm gar nicht, ne? Also er musste ja die
Polizei,
Gouverneure,
ja,
die einzelnen Gouverneure musste er ausagieren lassen, weil die unterstehen ihm ja nicht, ne?
Ja, es ist Polizei, also ja, bundesstaatliche Angelegenheit.
Ja,
nee,
Schmarrn. Genau.
Doch, ja.
Also der Bürgermeister hat anscheinend eine unglaubliche Macht, ne? Der jeweilige.
Wäre ja hierzulande auch so.
Ah ja, okay. Mhm.
Also, soweit ich weiß, haben hier die Bürgermeister eigentlich, hätten hier eigentlich auch ziemlich viel Macht, wenn sie eben nicht an das Parteipolitische gebunden werden.
Ja, was wir jetzt in Amerika haben, ist ja, dass die eigenen, also ich meine, das war doch die Bürgermeisterin von Washington D.C., die selber dann irgendwie ihre Leute zurückpfeifen musste, beziehungsweise die Polizei antreten lassen musste, richtig? Also die hat doch irgendwie quasi den Schwanz eingezogen, wenn sie eine hat, haha. Da gab es aber mehrere, ne? Die irgendwie gemerkt haben, hier läuft es zu sehr aus dem Ruder. Und die dann klein beigeben mussten.
In Seattle, die
Bürgermeisterin,
ja. Und das Interessante ist, dass sich ja die Kräfte gegenseitig angreifen. Das haben wir schon so oft gesehen, anfangen da mit dem Angriff auf CNN zu Beginn der Ausschreitungen.
Ja, ja.
Dann haben wir gesehen, dass jetzt der Guardian verboten werden soll, weil er Beziehungen zu den Nazis gehabt hat oder so. Also wir sehen, dass praktisch die Linke und die Extremlinke sich gegenseitig bekämpft.
Ja, und jetzt fängt es an, der neueste, das war, glaube ich, der von Black Lives Matter, einer von den Co-Foundern oder so, der jetzt gefordert hat, dass sämtliche Jesus-Statuen und Jesus, also weil Jesus ist ein Weißer und Jesus und Maria sind also beide irgendwie von der weißen Truppe und deswegen müssen die verboten werden. Hast du das
mitgekriegt? Das ist ja, auch ein, ja, ja, aber es ist auch ein hochinteressantes Thema, weil wenn man eigentlich mal ganz normal drüber nachdenkt und den Geburtsort von Jesus mit einrechnet, dann ist er eigentlich kein Weißer.
Außer man denkt, dass er Deutscher war.
Außer man denkt, dass uns die letzten 2000 Jahre einfach nicht die Wahrheit erzählt wurde und die Dinge ganz anders liegen und auch geografisch ein bisschen geschummelt wurde. Wie gesagt.
Deswegen habe ich ja das Gefühl, ich habe das Gefühl, hier passiert etwas. Ich habe das schon, ich weiß nicht mehr, wo ich das erzählt habe. Du kennst doch diese, jetzt sind wir leider wieder bei der künstlichen Intelligenz, aber du musst eine künstliche Intelligenz austricksen, damit sie sich sozusagen selbst abschaltet oder selbst vernichtet. Das Thema kennst du, oder? Das war auch bei diesem Tatort, Krieg im Kopf und so. Das hast du, glaube ich, mal erwähnt, diesen Tatort. Da war das Thema, dass du die hat am Ende alle umgebracht, diese künstliche Intelligenz, und du musstest sie dazu bringen, du musstest sie austricksen, damit sie sich selbst umbringt, ausschaltet. Das ist ja genau, was passiert, ne? Was jetzt gerade passiert, dass die sich quasi gegenseitig angehen und gegenseitig ausschalten, auch wenn sie eine Statue vom Pikes oder so, ne?
Da. Ja, vom Pike und vom Rhodes.
Ja.
Das waren wohl mit die zwei größten.
Ja, also man fragt sich schon, was da passiert.
Also Albert Pike noch eher auf einer, also der hat, glaube ich, nicht so viele Leute umbringen lassen. Der war eher Politiker, aber halt ein durchaus großer Geist, also hat doch eine Vision gehabt, aber wer sich mit der Vision auseinandersetzt und sieht, in was für Zeiten wir jetzt leben, der ja, sieht da auch die Zusammenhänge.
Der hat diesen berühmten Brief geschrieben, wo alle drei Weltkriege, der hätte stattfinden sollen, alles genau skizziert hat. Ne?
Ja, ziemlich genau.
Und das, wie lange, wie viel, 200 Jahre früher oder wie viele Jahre ist es
her? 1871.
1871.
Giuseppe Mazzini hat er den geschrieben.
Das genau, da hat er das alles
skizziert. Der Staatengründer Italiens.
Mhm.
Ja, und interessanterweise ist aber der Pike vom Tucker Carlson relativ positiv dargestellt worden. Da gab es kein Wort über den Brief, sondern der hat nur geredet, dass er auch im Bürgerkrieg gekämpft hat und ja, relativ seicht dargestellt.
Ich glaube, dass der Tucker Carlson kein Insider ist, was Q betrifft und was den Deep State betrifft, weil er redet auch immer von China als dem Feind und so. Ich glaube, der schaut da eher auf der wirtschaftlich-politischen Ebene, aber hat halt da doch die amerikanische Brille auf.
Ja, aber umso wertvoller ist dann die Arbeit auch. Das muss man sehen. Ja, der nächste Verschwörungstheoretiker, hast du gehört? Robbie Williams.
Was?
darüber. Robbie Williams hat es gesagt, Pizzagate ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Irgend sowas.
Echt?
Mhm.
Okay. Ja, aber du weißt, wir können jetzt auch nicht wissen, wer bringt sich denn noch schnell bitte schön in Sicherheit, weil er schon irgendwie ahnt, dass das Ganze kippt, oder?
Nee, bei Robbie Williams, den nehme ich tatsächlich ab, weil der hat, wer weiß, wieso der bei TakeThat raus ist.
Bei was?
Bei TakeThat. Der war ja bei TakeThat, in dieser Boyband in den 90ern, da gab es einen Ausstieg und einen großen Streit. Und er ist dann weg und die vier haben dann ohne ihn weitergemacht. Mhm. Wer weiß, wieso.
Und er hat geheiratet und ein Kind gekriegt.
Später dann, glaube ich, erst. Das war in den 90ern noch und 10 Jahre später hat er dann, glaube ich, geheiratet und wohnt in Los Angeles. Ja. Spannende Zeit. Wie gesagt, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin gar nicht so in Redelaune, aber ich habe eigentlich trotzdem
wir machen
Lust
gehabt auf den,
macht auf das Gespräch. Ja, so ein bisschen Gesprächstherapie sozusagen für uns.
Hast du die ganzen Anzeigen mitgekriegt? Die Merkel, es gibt einen Rechtsanwalt, der hat die Merkel jetzt angezeigt, aber nicht nur die Merkel, auch den Drosten. Es gibt jetzt ganz viele Anzeigen. Ja,
der Dr. Lanker hat den Drosten angezeigt, oder?
Der Lanker, den Drosten, genau. Und irgendein Rechtsanwalt, die Merkel. Und der Inhalt ist aber ganz ähnlich. Also bei der Merkel geht es darum, mehr oder weniger Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und zwar bezieht sich das auf 5G. Hast du es mitgekriegt?
Ja, hatte ich, glaube ich, auch in der Sendung sogar.
Ja? Ja, mhm. Also das finde ich schon spannend. Jetzt kommen die ganzen Anzeigen. Ne? Es wird ja... Es regnet Anzeigen. Ich meine, das wundert mich nicht mit dem ganzen.
Mir würde mal interessieren, wie viele Anzeigen gegen die Merkel schon tatsächlich vorliegen. Ob das noch vierstellig ist.
Aber
ja, bei wem zeige ich sie halt an? Das ist halt die Frage. Man zeigt sie ja quasi bei der eigenen Verwaltung an und da wird nicht viel passieren.
Weißt du, woran ich denken musste? Dass du hast es auch in deiner Sendung gebracht mit Israel. Trump hat einen Tweet gebracht von wegen ich habe den Tweet leider nicht mehr parat, aber er hat irgendwas gesagt von wegen, er hat gerade ein 500 Meilen Wasserland gerettet oder irgend sowas. Und da war das ja erst einmal nicht klar, was dieser Tweet bedeutet. Und die Santa Surfing von Beach Broadcasting hat es dann aufgedröselt und hat gesagt, okay, es bezieht sich auf einen Coup-Post, also es bezieht sich auf Israel. Er hat gerade Israel gerettet, mehr oder weniger, weil beim Coup-Post hieß es, Israel ist das Schwierigste und Israel wird der Letzte sein. Und da war ja jetzt gerade was, du hast es in deiner Sendung auch gebracht, ne? Und Trump hat auf jeden Fall, also der Sinn von seinem Tweet war quasi, ich habe gerade Israel gerettet, sage ich jetzt mal übersetzt, ja, dekodiert. Und dann habe ich mich gefragt, wenn Kuh meint, Israel ist das Schwierigste und Israel wird der Letzte sein, dann, ja, bitteschön, Deutschland schon passiert sein. Verstehst du? Und ich meine, Deutschland steht ja auf der Agenda. Ne? Nicht umsonst sind diese Truppen, permanent heißt es, die Truppen werden verlegt, die kommen nach Polen oder sonst wohin. Also Deutschland ist ja die ganze Zeit Thema, auch bei der Ivanka Trump und so ist es Thema. Ne? Und ich frage mich, wie viel ist da quasi unter, weil du sagst, die Verwaltung, ne? Und da von wegen sie bei der eigenen Verwaltung anklagen. Ich weiß wirklich nicht, wie sehr hier das nur noch eine Simulation ist, was da was sich da abspielt. Ne?
Ja, es ist
doch. Wenn Kuh gesagt hat, Israel ist das Letzte, was sie machen.
Ich tue mir momentan tatsächlich relativ hart, beziehungsweise mache es gar nicht, die Dinge da großartig zu bewerten. Ja, halt mir nur noch. Und das, was passiert, und das ist wirklich eh schon genug. Und ja, das mit Deutschland ist eine Tragödie, aber auch, glaube ich, eine notwendige Tragödie, die sich noch im Rahmen, sage ich mal, befindet. Ich denke, wenn es zu größeren Ausschreitungen jetzt kommen wird, regelmäßig, dann würden die Dinge auch relativ schnell hoffentlich auch beendet werden. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, eventuell lässt man gewisse Zustände einfach, um den Menschen zu zeigen, was los ist. Und das ist das einzig Wichtige in meinen Augen tatsächlich, dass wir einen gewissen Prozentsatz an Menschen haben, die verstehen, was hier los ist. Weil sonst fallen wir nämlich ganz automatisch wieder in die Zeit. Und egal, wer dann ja den Kampf jetzt gewinnt, der wird dann wieder einer sein, die alle hinterher rennen. Und so kommen wir nicht weiter. Wir brauchen selbstständige Menschen, selbstdenkende Menschen. Und das kann nur gehen, indem die Menschen jetzt in dem Prozess, das ist eine einmalige Chance des Aufwachens. Das Erwachen muss man selber machen. Und das sieht man ja an vielen, vielen Menschen, dass je mehr Zwang, je mehr Druck da kommt, jetzt beschäftig dich doch mal mit den Themen und so, das siehst du mal so und so, die Leute machen zu. Und das Einzige, was tatsächlich hilft, ist, dass die Zustände so krass werden, dass jeder checkt. Und ich hoffe, dass das dahinter steckt, hinter vielen Themen, weil anders ist es teilweise nicht mehr zu erklären. Also wenn du dir die deutsche Politik anschaust, die lassen ja tatsächlich keine Sache aus. Es ist jeden Tag ein neuer Waschlappen, sozusagen. Und
das ist das komplette Irrenhaus, gell? Komplettes Irrenhaus. Das ist
Wahnsinn. Mhm. Also es ist ein absoluter Wahnsinn. Und diese zweite Welle, die uns da jetzt verkauft werden soll, ich bin gespannt, ob es noch einen Lockdown gibt. Und ob sich die Leute das gefallen lassen oder nicht. Aber ja, es kommt zu einer Spaltung. Und die Leute, die sich eben das nicht mehr gefallen lassen, die Maskenpflicht eben ignorieren inzwischen, fallen ja sichtbar auf. Also es ist ja nicht so wie früher, dass du jetzt ein Verschwörungstheoretiker sein hast können und solange du die Klappe gehalten hast, ist nichts passiert, sondern heute, wenn du zu deiner Meinung stehst und eben die Maske weglässt, dann fällst du auf. Und das führt zu einer immer größeren Polarisierung zwischen den Menschen, weil die Maske noch tragen, und es gibt einige, die das gern tun, so scheint es zumindest, die fühlen sich da angegriffen, natürlich. Ein Angriff auf ihre Gesundheit, ein Angriff auf ihre politische Einstellung und so weiter und so fort. Und
du hast ja auch in jedem Land anders. Also bei uns in Österreich ist ja die Maskenpflicht gefallen.
Ja, das
nur
ist
noch
das.
Wenn du in der Apotheke bist, musst du sie wieder aufsetzen. Aber in Italien war sie noch und in Deutschland ist sie immer noch, oder?
Ja, schon. Und in Kroatien, weiß ich jetzt, ist nichts. Also ich weiß nicht, ob es da eine Maskenpflicht gibt oder nicht, aber es hält sie auf alle Fälle keiner dran und niemand hat eine Maske auf. Und die Grenzer lachen die Deutschen aus, die mit Maske über die Grenze fahren. Also es ist tatsächlich ein deutscher Sonderfall und das ist ja tatsächlich das Absurde, dass hier das noch so, ja, typisch deutsch, es kommt von oben und es wird so gemacht und wir denken nicht drüber nach. Und wie weit das noch aufrechtzuerhalten, das ist die Frage, weil mehr und mehr Leute da einfach ausscheren, weil sie gesundheitliche Probleme bekommen, weil sie finanzielle Probleme bekommen und ja, die Klagen liegen schon bereit.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass das wirklich ein Sturm im Wasserglas wird, das Ganze. Ich glaube nicht, dass es noch Konsequenzen hat, weil diese BRD dann als Simulation nur noch existiert und dann wahrscheinlich schon abgeschalten ist. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Schadensersatzklage dann letztendlich durchgeht. Ne? Ich meine, das Ganze ist eine Frage von Schadensersatz. Ne? Weil wer haftet denn bitteschön für den ganzen Wahnsinn?
Der das unterschreibt ja keiner mehr. Der ist ja nichts unterschrieben.
Genau.
Ich weiß jetzt aus erster Hand sozusagen von der Gastronomie. Es ist in den Biergärten jetzt so, dass die Wirte darauf hinweisen müssen, dass es Maskenpflicht gibt und man muss den Abstand einhalten und so weiter. Aber der Wirt haftet nicht für das Verhalten des Gastes. Und das ist bei den meisten nicht rübergekommen, weil du ja. Und die Strafen sind auch entsprechend ausgesprochen worden, dass nämlich, wenn du einen Gast im Wirtshaus hast, der keine Maske aufzieht, wenn er aufs Klo geht, dann zahlt der Wirt Strafe. So ist es da gemacht worden jetzt die letzten Monate. Aber das ist nicht das, was im Gesetz steht. Der Wirt ist nicht in der Lage, sondern er muss nicht exekutieren. Das heißt, wenn er den Gast darauf hinweist, bitte ziehen Sie eine Maske an und sagt, nö, dann ist es nicht mehr das Problem des Wirtes. Rechtlich
gesehen. Das ist sehr spannend. Das ist sehr spannend. Und wenn ich das mit Berlin vergleiche, wo die 500 Euro wollen, wenn du irgendwie ohne Maske rumrennst, das ist ja krank. Hast mitgekriegt, oder? Das ist krass, oder? Also, was mir auch auffällt, ist, dass die Regeln überall sowas von auseinanderfallen. Ne? Ja. Also in Deutschland ist es völlig anders als in Österreich und innerhalb Deutschlands.
Innerhalb Deutschlands ist ein Riesenunterschied.
Ja, genau.
Also in
Überall
Bayern
anders,
ist relativ
ja.
streng. Thüringen ist, glaube ich, gar nichts mehr. Berlin dann doch wieder. Dann hast du jetzt diesen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, in Nordrhein-Westfalen, diesen Super-GAU mehr oder weniger. Und das ist wirklich eine krasse Sache, was da mit diesem Hochhaus in Gütersloh los ist. Die Menschen werden da eingepfercht. Also es passiert, es sind Sozialexperimente, was da passiert, meiner Meinung nach.
Ja.
Und diese Proteste werden dann wiederum gekapert von der Antifa, die sich dann mit den Bewohnern dieses Hochhauses gegen die Polizei solidarisieren, wie es immer so heißt. Also es hängt alles so zusammen, das ist so krass. Und man weiß gar nicht mehr, was man jetzt gutheißen kann und was nicht. Weil wenn du da eingepfercht bist, im Hochhaus mit 700 anderen Menschen, dann ist klar, dass du irgendwann die Schnauze voll hast. Und da versteht auch jeder, dass man sich irgendwann mal ja, wehrt. Aber dieser, ja, das wird dann wieder ausgenutzt. Und das ist genau das, was ich gemeint habe vorher.
Ja, wir leben echt in krassen Zeiten. Es ist wirklich es spitzt sich dermaßen zu. Aber ich habe die Vermutung, dass es wirklich ein Sturm im Wasserglas ist, ne? Dass es um nichts geht. Dieser Virus, ich meine, ich habe heute die Sendung gesehen, Büso da von der Helga Zeppler-Rusch, und dann redet sie da über die zweite Welle und so, als wäre das alles vollkommener Fakt, und sagt, die Menschen sind so verantwortungslos und gehen an den Rand und demonstrieren und so weiter, und das
Sagst
ist
du
nicht
das?
verantwortlich.
Echt?
Ja, das sagt sie. Ich habe kaum zuhören können, weil, weißt du, dann kommt sie irgendwann mal auf die Geopolitik zu sprechen, auf ihn und seine Rede und den Brief und so weiter, und dann merkt man, hey, davon versteht sie was. Und da ist sie auch von ihrem Ehemann und so, ne? Also da merkt man da, aber das ist dieses Expertentum. Da ist sie Expertin, weißt du, da versteht sie was. Da schaut sie auch über den Tellerrand hinaus. Aber vorher, als sie da über Corona gesprochen hat, ich habe es kaum ausgehalten. Ich gedacht habe, wie kann man denn. Aber er ja genauso, der Interviewpartner, weißt du, beide reden darüber, als wäre das ein völliger Fakt. Die reden von Millionen von Toten. Und ich frage mich, bitteschön, wann hat es denn jemals irgendwo Millionen von Toten gegeben? Also wie kann man denn so unfaktisch dahinreden, weißt du? Also ich war sehr, sehr erstaunt, ne? Und dann reden die da über die zweite Welle und dass jetzt die Millionen von Toten kommen werden. Ich sage mal, spinnen die jetzt? Aber dann fällt mir auf, dass ich glaube nicht, dass du das jetzt noch an den Otto-Normalverbraucher da draußen verkaufen kannst. Weil wenn der nach dem allem, was er jetzt hinter sich hat, die Maske endlich weglassen kann, ich glaube nicht, dass du ihn dazu bringst, dass er wieder eingesperrt wird und den Lappen trägt, oder? Also das funktioniert, glaube ich, nicht.
Ich staune hier immer noch über das Gewitter. Ja.
Gerne.
Ja, aber gutes Mikrofon.
Ah, okay.
Ich sehe das so, dass die, also bei vielen, mit denen man redet, also viele sagen, ja, wir werden verarscht. Aber diejenigen, die die Maske jetzt wirklich noch aufhaben, ich glaube, da ist diese Meinung schon so verkappt, im wahrsten Sinne des Wortes, die verteidigen das. Und die würden es sofort wieder aufziehen.
Ja, wie du sagst, manche sind völlig verliebt in den Lappen, gell?
Ja, und auch in diesen Machtpositionen, in denen man sich jetzt auf einmal befindet,
Oh
dass man
ja.
sagt, wo ist der Mundschutz?
Ja, das stimmt. Ja,
Und
das ist wirklich wie im Zweiten Weltkrieg, gell? Wie in Nazi-Deutschland.
ja, man
Das ist
kann
sehr ähnlich.
wunderbar sehen, wie diese Dinge funktionieren.
Ja.
Und jetzt kann eigentlich niemand mehr sagen, ja, wir haben nicht gewusst, wie es so weit kommen könnte, weil wir sehen es vor unseren Augen. Aber
Das
was man
stimmt.
noch dazu sagen muss, es ist nicht diese Apokalypse, wie es im Zweiten Weltkrieg gewesen ist, natürlich. Es hat ähnliche Auswirkungen, aber wir haben eben nicht diese Millionen von Toten, wir haben keine Konzentrationslager und so weiter und so fort. Nächstes Thema. Aber es ist ein Erwachungsprozess ohne eine richtig, richtig große Katastrophe. Es ist für viele natürlich eine Katastrophe, aber es ja, hätte wohl, wenn es nach gewissen Kreisen gegangen wäre, ein bisschen heftiger werden können. Es ist
Also ich
kein
gebe
Dritter
dir ganz ehrlich,
Weltkrieg.
natürlich, eine Hillary Clinton hätte was anderes inszeniert. Und wenn wir uns natürlich Syrien anschauen, dann muss man sagen, dann sieht man, wie es hätte sein können. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Sozialexperiment mit diesem, okay, ihr braucht jetzt diese App und sonst könnt ihr da nicht hin oder so, oder sonst könnt ihr nicht reisen, das ist natürlich schon der Hammer, ne? Also wenn
Ja, aber
ich daran glauben würde, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, ich meine, dass das Realität ist, ich halte es für eine Simulation nach wie vor.
ich sehe durchaus, dass das alles geplant war, nur nicht so schnell und schleichender. Aber in dieser Geschwindigkeit, wie die ganzen Dinge jetzt hochkommen, Impfpflicht, die App, das Bargeldverbot und so weiter und so fort, das kommt jetzt alles gleichzeitig mehr oder weniger raus. Und das ist für mich ein Zeichen, dass den Kreisen die Zeit ausgeht. Dass das genau. jetzt oder nie sozusagen. Und jedes einzelne Thema wird ja von Leuten wie uns auseinandergenommen und ja, die breite Masse wird kritischer und kritischer. Und da hast du Meldungen, dass 40% der Österreicher an Corona-Verschwörungstheorien glauben. Dann hast du schöne Meldungen wie, dass 50% der Deutschen Verschwörungstheoretiker für Spinner halten. Super Meldung. Was ist mit den anderen 50%?
Ja, das hast du gesagt, genau.
Ja. Und das zeigt doch, dass es ja eine Wachen gibt.
Also und ich sehe auch, dass das, sie müssen jetzt alles irre beschleunigen. Ne? Also sie sind gezwungen, alles in die Waagschale zu hauen. Und das ergibt so eine Mischkulanz, weil der eine haut das rein, der andere das und das hebt sich teilweise auch auf.
Und was man noch dazu sagen muss, viele Leute, die ja diese Theorie noch glauben und der Regierung glauben, sind entweder angestellt beim Staat oder angestellt bei großen Konzernen und haben irgendwie einen sicheren Job, sage ich mal, und sind aber ja am Trog. Aber die ganzen Unternehmer, die ganzen Industriebosse, auch jetzt nicht von der höchsten Elite, sondern auch eine Riege drunter, die ganzen Leute, die selber Sachen aufgebaut haben, die ganzen Veranstalter und so weiter und so fort, Gastronomen, die Unternehmer Deutschlands oder weltweit, die sehen, was hier los ist. Und das sind aber die Leute, die eigentlich die Gesellschaft tragen.
Und ja, weil hier natürlich, hier werden Generationenwerke werden innerhalb von ein paar Monaten vernichtet. Ne? Das ist echt der
Hammer. Genau. Und diese Leute stellen doch eine gewisse, ja, wie will man es nennen, bürgerliche Elite dar.
Und das Rückgrat.
Das Rückgrat der Nation sozusagen, genau. Oder ja, der genau. Nationen. Und die machen jetzt alle auf. Alle.
Ja, das glaube ich auch.
Bei denen geht es nicht nur an Geldbeutel, sondern an die Existenz und ans Lebenswerk. Und da mag es noch den einen oder anderen Angestellten eben geben, der da weiterhin hinterherläuft. Die Macher, die haben es alle kapiert inzwischen. Und die geht es auch mit.
Naja. Auch die, die mit Geld zu tun haben, weil denen auch klar ist, dass das nicht so weitergehen kann. Ne?
Die mit Geld zu tun haben, die haben es wahrscheinlich auch inzwischen verstanden und die wissen auch, dass da was kommt. Und es wird was kommen.
Ja. Genau.
Ja, spannend.
Spannend, aber nicht keine Angst haben. Ne? Das ist wirklich das Wichtigste. Ne? Das ist nicht, dass man nicht in die Angstfalle tappt, weil ja, irgendjemand hat so schön gesagt, ne? In der Hand Gottes zu sein heißt, dass du, wenn du fliegst, nur sehr kurz fliegst, weil die Hand Gottes schon da ist. Ne? Das ist ein schönes Bild.
Ja, der Tod wartet auf alle für uns. Also
ja.
Man kommt nicht aus und das ist aber eigentlich eine gute Nachricht, weil den Rest des Lebens kann man ja dann frei genießen.
Ja, also ich sehe das ja relativ gelassen, weil ich sage mir, okay, Geburt ist wie Sterben. Ich sehe Sterben als einen Fakt an, aber nicht den Tod. Der Tod ist, glaube ich, eine Erfindung des Deep States. Das Ganze, der Deep State hat aus dem Ganzen hier ein System des Todes gemacht. Es ist, das ist für mich das Satanische, ne? Dieses nicht dem Leben zu dienen, sondern dem Tod zu dienen. Und dementsprechend sind wir schon ab dem Moment, wo wir geboren werden, versklavt, weil schon ab dem Moment, wo ein Baby geboren wird, fragst du dich, welche Versicherung, welche Sozialversicherung, welche Lebensversicherung etc. Das heißt, du bist nur noch mit dem Tod beschäftigt, weil eine Lebensversicherung ist letztendlich eine Todesversicherung. Ne? Es ist alles dem Tod gewidmet. Und wir leben wirklich in einem Bewusstsein des Todes, in einem permanenten, nicht des Lebens. Ne?
Praktisch denken, sehr geschenken.
Ja, genau. Damit haben sie uns permanent an den Eiern, ne? und ziehen uns da herum am Nasenring. Ne?
Aber wo du gerade jetzt wieder bei diesem Satanischen bist, vielleicht erleben wir gerade wirklich jetzt bei diesem Kampf gegen die Fleischindustrie ja tatsächlich ein wahres Umdenken. Vielleicht ist das ja schon ein positiver Wandel. Weißt du, was ich meine? Vielleicht wird ja diese Industrie, die ja nicht gut zu heißen ist, einfach jetzt abgewickelt.
Also ich, wenn ich ja versuche, ein Muster hinter dem Ganzen zu erkennen, ja, dann ist es für mich, die sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. dass beides ist so, ja, dass sie mit den eigenen Waffen sich selbst schlagen.
Ja, das ist ein Spiel auf der Grenzlinie sozusagen. Dass du praktisch mit dem einen Fuß noch in der alten Welt stehst und mit dem anderen Fuß schon in der neuen Welt und diese Konflikte, die wir sehen, ob das jetzt, ja, egal welche Konflikte, haben das Potenzial, dass sie praktisch in zwei Richtungen gelöst werden können. Dass es eben in eine dystopische Richtung geht, nehmen wir mal einen Klimawandel, oder eben auch in eine positive Richtung. Also wir haben jetzt die Energiewende, die, wie sie jetzt gedacht ist oder gemacht wurde, die letzten 20 Jahre einfach in die Hose gehen muss. Aber wir haben auch das Potenzial, dass wir jetzt über komplett neue Energien eben in eine neue Welt gehen. Und das haben wir in allen anderen Bereichen auch. Wir haben jetzt bei dem Fleisch, ja, Skandal, die Möglichkeit, dass wir praktisch in eine noch größere Versklavung und Abhängigkeit kommen über die totale Kontrolle der Ernährung. Oder wir haben die Möglichkeit, dass wir über, ja, eine Rückbesinnung sozusagen wieder zu einem natürlichen Umgang mit der Ernährung und auch mit dem Fleischessen kommen, wo es eben dann doch nur, ja, einmal die Woche Fleisch gibt oder einmal im Monat Fleisch gibt und das dann aber tatsächlich, ja, im Idealfall selbst geschlachtet oder je nachdem, wie man das haben möchte, aber halt eigentlich lokal und das Ganze noch in Beziehung steht und nicht so abgekoppelt ist, was jetzt ist, wo ja die Krabben von Hamburg nach Tunesien geschifft werden zum Poolen und dann wieder zurück oder der Parmaschinken von Bayern nach Italien gefahren wird und so weiter. Das ist schwierig und mit dem Thema sollte man sich tatsächlich auseinandersetzen. Aber das geht in die Richtung, was du gemeint hast, oder?
Ja, dass das Ganze, ich meine, ich habe ja auch oft schon das Bild gehabt von wegen, dass das Ganze ein Theaterstück ist, was einfach nur sozusagen einen Arbeitstitel hat, wie sage ich es meinem Kinde? Das wird, ne,
das ist nochmal eine ganz andere Theorie. Aber ja, auch es nimmt der Ganzen aber gewisse Ernsthaftigkeit und den kleinen Tragödien, die wir doch sehen, nimmt es ein bisschen eher den Wert. Weißt du, was ich meine? Es ist für viele Menschen eine totale Tragödie, was da in diesen Tagen abläuft.
Ja.
Und wenn du das nur als ein Spiel hinstellst, dann tust du dem, glaube ich, ein bisschen Unrecht. Ich weiß, das machst du nicht, aber auf einer kosmischen, geistigen Ebene, wie auch immer, kann man das natürlich so sehen.
Ich glaube, es ist immer beides, weißt du. Natürlich sind wir sind natürlich der Mensch, der da durchgeht. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir uns nicht hundertprozentig damit identifizieren, mit dem Schicksal, mit dem, was da gerade passiert, sondern dass wir auch das Ganze noch von ein bisschen losgelöst betrachten können. Es ist, denke ich, beides. Ne? Also natürlich, Empathie können wir nur empfinden, wenn wir da auch mitfühlen, ne? Wenn wir wirklich da auch mit drin sind. Aber uns verstricken und uns kommt, wenn wir komplett identifiziert sind, dann verstricken wir uns und dann können wir nicht mehr erkennen, warum und wieso es. Denn es hat keinen Selbstzweck, ne? Nichts hat einen Selbstzweck, sondern es ist alles.
Also das mit Empathie ist bei mir tatsächlich eine Sache im Leben, in meinem normalen täglichen Leben. Aber wenn ich meine Meldungen behandle, bin ich eigentlich relativ empathielos, muss ich zugeben, weil anders könnte ich das gar nicht so machen. Wenn ich in jedes Thema wirklich reingehen würde, natürlich denke ich dann auch so dann drüber nach und vieles ist tatsächlich, ja, schlimm, reicht nicht. Du weißt ja, was ich sprechen, also was ich jetzt gerade nicht sprechen will. Es gibt sehr, 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 sehr viele schlimme Dinge auf der Welt. Aber wenn ich jetzt ja immer in die Dinge so tief reingehen würde und da wirklich, ja, die volle Empathie zeigen würde für die Themen, könnte meine Videos nicht machen.
Das verstehe ich. Ja. Ich meinte jetzt einfach nur, wenn man sich in die einzelnen Menschen hineinversetzt. Ich meine, mit einer Masse kannst du eh nie Empathie haben. Du kannst nur mit einem einzelnen Menschen Empathie haben, mit dem Schicksal eines Einzelnen. Ne? Aber ich denke, es ist eben nicht Selbstzweck. Ne? Unsere Existenz ist nicht der Selbstzweck, ne? Sondern es gibt einen anderen Sinn dahinter. Und ich glaube, an den kommen wir jetzt alle irgendwie dran, an den Sinn.
Ein Sinn des Lebens. Sind wir schon da?
Ja. Nein, ich meine jetzt für jeden Einzelnen. Ich rede jetzt nicht von einem,
Allgemeinen. Wo liegt denn der Sinn des Lebens?
Letztendlich glaube ich einfach nur im Sein. Die Göttlichkeit zu leben und zu sein. Aber irgendwie sind wir offensichtlich auf einem Erkenntnisprozess und deswegen auch dieses Theaterstück, wie sage ich es meinem Kind. Ne?
Also wir leben, um zu lernen.
Naja, lernen heißt eigentlich in dem Sinne fast eher vergessen, weil, na, oder umgekehrt. Also wir haben ja vergessen, wer wir sind. Wir haben vergessen, dass wir göttliche Wesen sind.
Wir
Wir
leben, um
glauben
uns
ja,
zu erinnern.
Um uns zu erinnern, genau. Um uns, die Religio, die, das Zurückkommen, das Zurück, sich besinnen wieder, sich wieder erinnern, wer wir sind. Und dafür heißt es einfach so viel Mist loslassen, ne? Der ganze Mist, der uns so beschwert. Ne? Ich nenne es ja gerne so einen Christbaum, ne? So einen beschwerten Christbaum und den Christbaumschmuck wegnehmen. Ne?
Also ja, aber also das ist halt eine schwierige Frage, weil wenn nichts mehr da ist, was uns beschwert, dann, also der Zustand kann erst erreicht werden, wenn man praktisch auch den Körper wieder loslässt und das Ganze wieder auf einer rein geistigen Ebene ist, dann hab nichts mehr. Sobald du einen Körper hast, hast du ja ein Gewicht und das beschwert.
Entschuldigung, da bin ich gar nicht. Das ist dieser ESO-Scheiß, den uns das New Age versucht hat zu verklickern, so nach dem Motto, dein Körper ist nichts. Nein, im Gegenteil, ich lande genau am anderen Ende. Ich bin, indem ich nur noch im Hier und Jetzt bin, geht es nur noch darum, was ich gerade fühle, schmecke, sehe, empfinde. Also das heißt, es geht im Gegenteil hundertprozentig über den Körper. Weil der Körper ist das, womit ich im Hier und Jetzt bin. Und ich bin glücklich, wenn ich ganz im Hier und Jetzt bin und dann höre ich den Vogel und dann höre ich den Bach und ich rieche die Blätter, verstehst du? Und das ist Glück und das ist der Sinn des Lebens. Und,
ja, dieses, deines Lebens jetzt. Dieses Lebens.
Ja, natürlich. Ja.
Aber dein Leben ist ja ein Teil des Lebens an sich.
Ja, ja.
Und ich wollte auf was anderes raus, warte, das hast du mich verwirrt.
So ein leichtes Thema.
Ja, ich denke halt, der Sinn des Lebens ist das Erfahren des Lebens.
Ja,
also das natürlich. Spüren des Lebens. Und ja, da gehört auch Schmerz dazu oder Freude oder was auch immer. Aber eben die Erfahrung und aus der Erfahrung ein gewisser Prozess, ja genau, ein Erfahrungsprozess. Und gehst du von einer Wiedergeburt aus oder denkst du, dass...
Das frage ich mich alles nicht, weil ich das nicht mehr so empfinde. Es gibt die Theorie, ich habe das jetzt gerade erst gehört, dass das Projekt Looking Glass deswegen, dass es daher kommt, dass ich weiß aber nicht, wo ich das jetzt, ich bringe manchmal schon alle Videos durcheinander, die ich irgendwo mal gesehen habe oder so. Aber irgendwo war jetzt diese Theorie, dass die Zeit quasi auf einer anderen Ebene rückwärts läuft. Also und das hört sich jetzt alles so crazy an, aber das ist nicht so abgehoben, weil ich habe einfach das Gefühl, ich bin komplett aus diesem Linearen raus, weißt du, von diesem von A nach B, weil die Reinkarnations-Ding geht ja von auch wieder von so einer Art Evolution aus, von einer linearen Evolution. Du gehst von A nach B und von B nach C und so weiter, ne, um dann irgendwie bei Z anzukommen. Und das empfinde ich definitiv überhaupt nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, wie als wäre es ein holistischer Ball, weißt du, nicht mit einem Anfang und einem Ende, sondern ein Miteinander in Verbindung sein, wie ja, ein Hologramm.
Du musst ein bisschen das Leben, also den Lebensbegriff trennen. Also man spricht jetzt über das Leben praktisch in dieser Inkarnation mehr oder weniger und das, was dahinter steht. Und in dem Inkarnation Mensch oder Tier gibt es ja einen Anfang und ein Ende. Du kommst und du gehst wieder. Und das ist ja dann doch irgendwie eine lineare Angelegenheit.
Nee, das sehe ich nicht mehr so. Weißt du, das ist so wie am Abend ins Bett gehen, da wache ich in der Früh wieder auf. Und für mich hat Geburt und Sterben was ganz was Ähnliches. Also so wie
ja,
ich
am Abend ins Bett. Aber du nimmst ja deinen Körper, der kommt als Baby und geht irgendwann wieder, 100 Jahre später. Und...
Naja gut, aber du fragst dich beim Baum auch nicht. Wenn der Baum die Blätter verliert, fragst du dich doch nicht. Die kommen ja wieder, die kommen im Frühjahr wieder. Also
das ja, aber also du kommst dann auch wieder, oder wie siehst du das?
Das sind, denke ich, nur verschiedene Stadien. Also für mich gibt es den Tod nicht mehr. Das ist für mich eine Witzfigur. Absoluter Witz. Der ganze Todeskult, völlig absurd.
Also, ja, aber wir müssen also alle irgendwie gehen.
Aber das tun wir doch jede Nacht. Und der Baum lässt die Blätter fallen und dann kommen sie wieder im Frühjahr. Also von daher, das hat doch gar nichts Spektakuläres. Also das ist doch was ganz was Natürliches.
Ja, aber nach der Theorie würdest du ja dann praktisch nach dem Tod, nach dem Gehen, nach dem Abschied wieder als genau der gleiche Mensch wiederkommen, wiedergeboren werden. Oder geht dann einfach dein Leben wieder neu los? Oder reden wir jetzt über unterschiedliche Dinge?
Also für mich ist keine Reinkarnation mehr angesagt. Also ich denke nie darüber nach,
ob
ich
wiederkomme. Nee, also mir ist es auch wurscht. Also ich denke jetzt auch nicht an den Wiedergeburt oder wie das wird, wenn...
Genau, es ist jetzt, was zählt. Es ist nur noch das Jetzt, was zählt. Das permanente Jetzt. Ja. Und aus dem alles zu schöpfen, was es zu schöpfen gibt.
Ja, aber gilt, da muss ich aber sagen, da verschließt sie vor gewissen Fragen. Wenn nur das Jetzt zählt, dann müsste man sie überhaupt nicht unterhalten.
Naja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Naja, das, was gerade passiert, schon auch durchdringen. Ich will es ja schon auch verstehen und ich will es auch anderen für andere auch verständlich machen oder transparent machen oder ja, oder zumindest mit so wie ich es sehe. Ne? Ich kann es ja nur mit meinem Blick versuchen zu transportieren. Ja, wenn andere noch so beschwert sind, dann können sie ja nicht glücklich sein. Also wenn du ganz beschwert bist, kannst du nicht glücklich sein. Und von daher ist es ja nicht nur, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt irgendwie sehr, sehr glücklich und leicht durchs Leben gehe, sondern es geht eben auch darum, dass ich irgendwie anderen auch die Hand reiche oder ihnen vermittle, wie sich das anfühlt oder wie man da hinkommt oder keine Ahnung. Oder
so irgendwie. Ne? Ich glaube, wir haben da unter unterschiedliche Sachen geredet. Du redest von, wenn du Dinge loslassen meinst, von ja, das Theaterstück sozusagen verlassen, das Theater verlassen und in der jetzigen Welt im Hier und Jetzt leben.
Ja.
Aber wir sind ja auf einer Bühne. Wir betreten ja, indem wir hier zur Welt kommen, eine Bühne. Und die Frage ist, ob, wenn wir diese Bühne verlassen, ob der gleiche Geist, den wir jetzt in uns haben, weiter besteht oder ob es ja dann was anderes ist. Und ob dieser Geist dann wählen kann, ein neues Leben zu beginnen, ob es jetzt eine lineare Zeitlinie ist oder ein Kreis oder was auch immer. Das habe ich gemeint. Und
ja, okay. Die Bühne ist für mich aber nicht das Leben.
Ja.
Ich sehe das nicht wie eine Bühne.
Es also gibt, für die, mich es ist gibt die politische Bühne, von der wir hier sprechen, die mediale Bühne. Und dann gibt es halt die, ja, man kann... Ja, das Leben ist aber auch eine andere Frage. Das Leben findet ja auch nach dem vermeintlichen Tod statt und das Leben ist ja geeint. Das Leben ist ja nicht in Trennung. Das Leben wird immer, immer da sein und war auch immer da. Aber in diesem großen Spiel des Lebens gibt es eben immer einzelne Kapitel, die man durchdringen oder durchlaufen. Und
ich glaube, das ist eine Illusion. Also das sehe ich nicht so, dass es einzelne Kapitel gibt. Ich kann nur sagen, wie ich es erlebe. Ich erlebe es immer mehr als eine Einheit, als ein Ganzes.
Also für dich gibt es dann quasi kein Individuum?
Doch, das ist kein Widerspruch. Also im Gegenteil, indem du
ganz... Ja, aber dann ist es meine ich aber als Kapitel, jetzt sage ich mal. Oder Spieler oder wie auch immer.
Ja, ich habe es ja mal beschrieben als dieses sich komplett ausdehnen und sich wieder zusammenziehen. Und ich glaube, ich würde es, ach Gott, das ist jetzt schwierig. Ich mag da jetzt keine Konstruktionen, keine theoretischen draus machen. Aber also wir sind auf jeden Fall in Verbindung. Also das ist für mich kein Widerspruch, dass jemand ganz individuell sein kann. Und gerade indem er ganz individuell ist, kann er sich mit dem anderen verbinden. Das ist für mich kein Widerspruch. Und das hat was Holistisches auch. Das hat was von einem, also das ist wie ein Plasma, das ist nicht fest, sondern das ist in Verbindung. Ja. Und trotzdem ist es ganz individuell. Das ist, boah, aber du, wie sind wir denn bloß auf so ein schwieriges Thema gekommen, Sani? Das ist ja
viel. Du hast angefangen. Du hast irgendwas von Eselscheiß gesagt.
Habe ich?
Ja, ja.
Habe ich echt? Naja, weil ich, nein, ich glaube, der Anfang war doch nur, weil ich gesagt habe, dass ich manchmal nicht sicher bin, ob wir nicht, ob das nicht wirklich ein Theaterstück ist mit dem Titel, wie sage ich es meinem Kind, ne?
Ja, das ist die Bühne, von der wir sprechen, die das, genau, was uns präsentiert, ja, wird hier. Und dann sind wir,
genau,
auf
weil es wird, ein, genau, ganz, weil anderes es wird Thema gekommen. Absurder. Es wird so absurd, ich kann es überhaupt nicht mehr ernst nehmen, ne?
Nee, ernst nehmen ist schwierig teilweise. Also. Aber es ist einfach notwendig, es muss so absurd sein. Wenn es weniger absurd, ja, wäre, dann wäre es nicht so gut. Wenn es so unter der Oberfläche wäre, wie die letzten Jahrzehnte immer. Und ja, das Wasser, ja, ganz, ganz langsam erwärmt wird, dann wäre der Erweckungsprozess, blödes Wort,
ja,
nicht so, wie er notwendig ist.
Genau, ich habe das Gefühl, dass das Ganze so lange jetzt irgendwie sich da noch abspielt, bis der Letzte es irgendwie gecheckt hat. Ich weiß auch nicht.
Ja, die Letzte.
Die anderen gehen schon längst raus. Und,
ha? Der Letzte hoffentlich nicht.
Ich meine, die anderen gehen schon längst raus und sagen, ach Quatsch, so ein Blödsinn, habe ich doch längst kapiert. Und manche sitzen immer noch drin und sind immer noch gebannt und schauen immer noch, wie hat der Zauberer das gemacht. Ich weiß nicht, es ist wirklich eine Groteske, die da abläuft, ja. Man darf
ja,
es
ist
nicht
zum Verzweifeln. Mit Sicherheit für viele, viele Menschen. Und wenn man nicht einen gewissen Background hätte, dann könnte man tatsächlich durchdrehen.
Ja, deswegen machen wir ja die Arbeit, ne? Weil wenn du dich damit identifizierst, wenn du glaubst, das bist du, dann hast du natürlich schlechte Karten, ne? Weil dann bist du abhängig, ne? Es sind hier ein paar Hanseln, die irgendwie hier die Fäden gezogen haben, an denen irgendwie sich die Strippen gezogen haben, an denen sich dann irgendwie die Einzelnen fühlen, ne? Und jeder, an dem Punkt, wo jeder irgendwie für sich die Strippen durchschneidet und sagt, okay, die haben für mich jetzt keine Relevanz mehr, die gelten für mich nicht mehr. An dem Moment ist er befreit, ne? Und das kann jeder für sich machen. Da muss er nicht darauf warten, dass alle anderen frei werden, ne? Wie lange quatschen wir hier denn schon?
Ich habe keine Ahnung, da gibt es keine Uhr, aber jetzt ist, wann haben wir angefangen?
0 Uhr ist es.
10:30 haben wir angefangen, oder?
Mhm.
1,5 Stunden.
Ja.
Ja, das mit dem Befreit ist so eine Sache, wenn man es natürlich auf einer komplett inneren Ebene sieht. Auf der inneren Ebene kann ich mich frei machen. Aber auf der äußeren Ebene sehen wir, dass wir in eine solche Unfreiheit gebracht werden. Und auf der äußeren Ebene Freiheit zu erlangen, ist momentan fast unmöglich. Also jetzt diese vollkommene Freiheit zu erlangen. Weil einfach die Bedingungen nicht, ja, geschaffen sind noch. Und wie unfrei du bist, ja, geh einfach mal ohne Maske zum Einkaufen. Und das kommt halt teilweise nicht mehr von oben, sondern es kommt von den, ja, Minions, will man es vielleicht sogar nennen, die diese Willfährigkeit noch mitspielen und exekutieren. Naja.
Ja? Ja, ich verstehe gut, was du meinst.
Also und wie frei kann mein Inneres sein, wenn mein Äußeres nicht frei ist? Und da wären wir wieder bei gleichem Punkt, Sinn des Lebens und so weiter, weil natürlich kann ich mich jetzt wie ein buddhistischer Mönch auch ja, auf der glühenden Herdplatte oder heißen Herdplatte wohlfühlen. Das geht, aber ich kann das auch so machen, dass es gibt ja Leute, die erleben da keine Verletzungen oder lassen Schnee schmelzen oder was auch immer. Aber das ist nicht die Lösung für ja, die Großteil der Menschheit. Der Großteil der Menschheit muss auf einer physischen Ebene befreit werden. Und die meisten merken ja noch nicht einmal, dass sie eben in dieser Unfreiheit stecken. Und viele, die das verstanden haben, machen sich eben frei auf der inneren Ebene, dass sie sagen, so wie du, ich lebe im Hier und Jetzt. Und das hat auch Erfolg. Aber trotz allem müssen gewisse, ja, Dinge sich einfach ändern und
gut, ja, ich verstehe gut, was du meinst, aber da kann ich dir jetzt aus meiner Erfahrung nur sagen, je mehr ich mich befreie, umso stärker bin ich, umso verbundener bin ich wieder, das ist die Religion.
Ja,
das ist wieder
umso weniger wird dir passieren im Äußeren.
Naja, genau, was dann passiert ist, ich bin dann ganz von dieser Kraft, von der göttlichen Kraft durchdrungen und diese und durchdringe damit auch im Außen das Feld.
Ja, das sehe ich
auch so. Ich durchdringe das Feld mit meiner Göttlichkeit. Und das geht immer weiter. Sie haben ein Experiment gemacht, wie weit die Herzensenergie reicht. Das ist unglaublich, ne?
Das geht von hier bis
Berlin. Bis, genau.
Bis hm? Bern. Bis Bern.
Genau. Genau. Siehst du? Genau. Und was ich meine ist, das ist etwas, das erlebe ich permanent, das, und das erlebst du ja auch. Du, die Frage ist, ob du es so definierst, aber es ist...
Ich erlebe das, seitdem ich drüber nachdenke, also seit mindestens 20 Jahren sehe ich solche Dinge. Das eine nennt es dann Zufall oder Karma oder was auch immer diese Dinge meinst, oder? Diese...
Nein, ich meine gar nicht, ich bin kein Freund von Dingen, ich mag diese ganze ESO-Konzepte nicht.
Ja, deswegen das ist Begrifflichkeiten gerade drin. Ja, aber zum Beispiel, das klassische Beispiel ist, du kriegst einen Anruf von jemandem, an dem du in der Minute gedacht hast. Das ist so das klassische Beispiel, das jeder kennt.
Aber,
und das ist einfach eine Herzverbundenheit zwischen zwei Menschen, die auch, das geht nicht von Salzburg nach Bern, sondern das ist ohne eine geografische Entfernung. Das sind alle beiden voneinander entfernt ist. Genau, es ist
ein Hologramm, breitet sich aus.
Genau. Und wie man das benennt, ob das jetzt in die esoterische, und das Esoterische muss ich auch mal dazu sagen, dieses New Age ist auch wieder nur eine gekaperte Angelegenheit, weil die Dinge dahinter durchaus Substanz haben.
Das weiß ich alles, Sani, aber ich meine jetzt einfach, ich bin kein Fan von theoretischen Begrifflichkeiten, weil die so besetzt sind. Ich tue lieber aus meiner... Du hast mich etwa, oder ich weiß nicht, war es eine Frage? Ich glaube schon, ne? Du hast eine Frage in den Raum gestellt, sagen wir mal so. Und ich wollte diese gerne beantworten, weil ich wollte sagen, wenn ich, also das erste Stadium ist, dass ich merke, okay, ich bin wieder vollkommen mit mir verbunden, mit meiner Göttlichkeit, daraus schöpfe ich Kraft. Daraus ist ein Standing und daraus ist auch eine Möglichkeit zu handeln, in die Welt hinaus zu greifen. Ich nenne es am liebsten das Feld durchdringen, also mein Feld erweitern. Ne? Du, am Anfang heißt das vielleicht, dass du dich komplett zurückziehst, da, nur mit dir bist, das ist vielleicht eine Voraussetzung, damit du überhaupt wieder zu dir zurückkommst. Und dann wirst du mit der Zeit immer mehr in die Welt wieder hinausgreifen und das Feld durchdringen. Und je mehr du das Feld durchdringst, umso mehr beeinflusst du mit deiner Göttlichkeit dein Umfeld. Und wenn du sagst, okay, an dem Punkt, wo ich dann, was weiß ich, in ein Geschäft reinkomme und da ist dann irgendjemand, der sagt, sie müssen jetzt eine Maske tragen, da kommt dann die Reibung zwischen meiner Innenwelt und der Außenwelt. Also das ist dann die Erfahrung, ne? Aber meine Erfahrung sagt mir, dass es immer besser gelingt, die mehr oder weniger fast die ganze Welt mit dem zu durchdringen. Also sprich, mich nicht mehr der Welt ausgesetzt zu fühlen, verstehst du? Nicht mehr abhängig von der Welt, sondern immer mehr einfach die Erfahrung zu machen, wie viel unglaubliche Kraft darin liegt in dieser ureigensten Göttlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hoffentlich mich
verständlich machen kann. Ja, ich komplett unterschreiben und du hast es, ich glaube, dass wir uns komplett einig sind, auch wenn es um diese tieferen Dinge geht, aber es ist wie so oft einfach die Begrifflichkeiten.
Die Begrifflichkeiten?
Ja, also so wie du es jetzt formuliert hast, würde ich sofort unterschreiben, weil du einfach durch deine innere Kraft, die strahlt, das kann man glaube ich so sagen. Und je mehr diese Kraft haben, umso mehr strahlt die Erde. Und wenn du jetzt in ein Geschäft reinkommst und dort eben darauf hingewiesen wirst, die Maske aufzuziehen, kommt es darauf an, wie du darauf hingewiesen wirst, kommt es darauf an, ob du jetzt im Augenblick Lust hast, in die Konfrontation zu gehen. Oder ob du Lust hast, ein längeres Gespräch anzufangen, also tatsächlich aufzuklären. Oder ob du einfach keine Zeit hast und so weiter und so fort. Da spielen ja mehrere Aspekte mit. Und alles in allem kann man sagen, es ist wieder so ein besetzter Begriff, je positiver, dass du die Welt siehst, umso positiver wird die Welt dich sehen.
Aber ich bin auch Musiker. Es hat auch was mit Schwingung zu tun, weil wenn ich mit dem Resonanzkörper und mit Schwingung und wenn ich jetzt in einer Situation bin, zum Beispiel in München, du kannst, egal in welches Geschäft du reinkommst, du wirst immer die Agenten dort haben, die schon beim Eingang stehen und du hast gar keine Chance und es ist unglaublich rigide. Da ist nichts mit Schwingung, weil es so rigide ist. Da kannst du dich quasi nur entscheiden, okay, ist es mir jetzt wichtig genug, dass ich trotzdem da reingehe oder sage ich danke, aber nein, danke. Aber ich merke auf jeden Fall...
Es ist auch eine Schwingung, es ist halt eine niedere Schwingung.
Ja, es ist eine unglaubliche, also es hat keine, da kann nichts schwingen, weil es so rigide ist, Komplett steif, komplett völlig unflexibel, ne? Und dann kommen natürlich, dann prallen zwei Welten aufeinander. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Drehe ich um und sage, das ist nicht meine Welt, mit der will ich nichts zu tun haben. Versuche ich es, aber du kannst natürlich, das Ding mit dem Durchdringen ist, das beruht nur auf Freiwilligkeit. Das ist etwas, du kannst es nicht erzwingen, ne? Das geht einfach nicht. Also, ja. Also da kommt man schon an die Grenzen, klar, aber selten, immer seltener.
Ich meine, ja, weil du dich auch selber nicht mehr in die Situation begibst, dann fahr halt einfach nicht nach München, das machen
du sagst
viele.
Das. Genau, ja,
und, das ist ein Punkt. Und ja, daher gibt es wahrscheinlich auch diese Zentren wie ja, München, Berlin und so weiter, wo diese niederen Energien ja zusammenkommen. Also und drum sehe ich auch eine große Diskrepanz zwischen Stadt und Land. Weil am Land ja, haben die Leute einfach noch von Natur aus einfach ein bisschen Verbindung zur Erde, zu ihren Mitmenschen, zur Nachbarschaft und so weiter. Und ist halt in Städten komplett gekappt. Und da gibt es gemütliche Städte. Also es ist ein großer Unterschied, ob man jetzt in Wien wahrscheinlich in den Laden geht oder in München. Das kann man aus eigener Erfahrung sagen. Wien ist da durchaus etwas lockerer. Und ja, also will jetzt natürlich niemandem zu nahe treten, aber ich denke, jeder, der beide Städte kennt, der weiß, von was ich spreche. Ja, Salzburg ist eine fiese Mischung aus beiden.
Ja, da hast du recht. Da hast du echt recht, genau. Aber das sind natürlich wirklich schon sehr, sehr gute Fragen, ne? Weil ich meine, natürlich ist die Frage, wenn ich immer beim Arbeitsplatz bin, der irgendwie völlig rigide ist und ich will schwingen, dann kommt natürlich der Punkt, oder du bist in einer Beziehung, in einer völlig rigiden und du willst schwingen, dann kommt natürlich der Punkt, wo du dich fragen musst, okay, geht das noch zusammen? Ich denke, es ist jetzt wirklich die Zeit, wo sich wirklich die Dinge so zum Extrem zuspitzen, dass du dich auch von ganz vielem trennst oder dass du zu ganz vielem sagst, das ist nicht meine Welt, das ist da gehöre ich nicht hin.
Aber das ist etwas, was jetzt viele Menschen gezwungenermaßen machen müssen und ich zum Beispiel seit 20 Jahren mehr oder weniger mache und auch andere Menschen und du wahrscheinlich auch. Also jeder hat da so seinen Punkt, wo er gesagt hat, jetzt geht es immer weiter und dann geht es ja, Schritt für Schritt weiter. Einer meiner ersten tatsächlichen Ausstiegsaktionen war, dass ich mir Gedanken um meine Zahnpasta gemacht habe. Mhm. Und so ist es weitergegangen, Schritt für Schritt. Und wenn du jetzt schon eine gewisse Vorarbeit geleistet hast die letzten Jahre, dann tust du dich in diesen Zeiten natürlich viel, viel leichter, weil du nicht mehr in der Situation bist, dass du diese Situationen, wo du dich in Unterdrückung befindest, ob es jetzt ein scheiß Job ist oder was auch immer, oder du in einem Wohnblock wohnst, wo du eigentlich nicht gerne wohnst oder so, es gibt viele Beispiele. Viele Menschen haben sich einfach aus diesen Dingen schon befreit und kommen gar nicht mehr in diese Konfrontationsmomente hinein, die jetzt für viele natürlich ein Problem sind. Weil sie auf einmal dastehen und sagen, okay, mein Leben ist total aus den Fugen geraten und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Naja.
Ja, wenn du dein Leben natürlich als etwas Getrenntes von dir betrachtest, deswegen sage ich, der Ansatzpunkt ist immer, zu unserer eigenen Göttlichkeit, zu unseren Wurzeln zurückzufinden, wirklich diese Religion, ne, diese Wiederanbindung an uns selbst. Und das, manche können das auch vielleicht nur, also ich habe fast 2 Jahre in fast vollkommener Isolation verbracht. Ich habe mich nur zurückgezogen. Ich habe mich von der Welt zurückgezogen. Und so habe ich es wiedergefunden, weißt du? Das macht aber jeder auf eine andere Art.
Ja, aber also dieser Rückzug ist mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt, der, glaube ich, unverzichtbar ist. Aber wie der ausschaut, ist halt natürlich individuell verschieden.
Genau, du sagst es, ja. Sag mal, wollen wir an der Stelle jetzt mal irgendwie das Ganze beenden? Wir
haben heute, das war ja ein ganz zerklüfteter Podcast. Normalerweise sind wir ich war heute echt nicht in Stimmung so auf diese politischen Angelegenheiten, weil ich habe jetzt die letzte Woche, also die letzten 3 Tage, zwei Tagen, 4,5 Stunden aufgenommen. Ja. Das war.
Ja, ich weiß. Du hast sehr, sehr viel gemacht, ja.
Es hat einfach so kommen müssen, also irgendwie ist so viel los. Und heute habe ich geschaut, heute ist relativ wenig los. Und morgen haben wir auch eine Pause und am Sonntag geht es dann, glaube ich, wieder weiter. Aber es passiert echt viel. Und ich tippe jetzt auf die große Ankündigung. Es kommen 2 große Ankündigungen. Einmal mit dem Peace Plan und einmal mit den Aliens.
Ja, der Peace Plan würde ja Israel betreffen, ne?
Der würde Israel betreffen. Und ja, die UFO-Akten, die jetzt offengelegt werden sollen, das könnte spannend werden. Ich habe erwartet, dass es eigentlich von den Demokraten kommt, aber jetzt kommt es von Republikanern im Senat. Und ja, vielleicht haben sie einfach die Schnauze voll.
Da hat ja Donald Trump Junior seinen Vater darüber interviewt, ne?
War er schon, gell? Nein, das war nicht Donald Trump Junior, das war der, wie heißt der andere? Nicht Donald.
Ja, nicht der Ashton Kutcher, das war schon der.
Nee, er hat noch einen anderen Sohn, der heißt Donald Trump Junior und dann hat er noch einen anderen Sohn, auch in dem Alter.
Ach so?
Ich glaube, der war das.
Der mit dem Bart. Der hat ihn interviewt.
Ja.
Zu Aliens, ja. Genau.
Ja, das war die Aussage von Trump, genau, dass er was gehört hat, dass er mysteriös ist, aber er weiß auch nichts. Und jetzt hat im Senat, der Geheimnisausschuss hat das Pentagon beauftragt, die UFO-Akten zu öffnen. Genau. Da spielt Trump rein mit.
Putin sagt jetzt...
Eric Trump. Eric Trump heißt er.
Eric, ja, stimmt.
Ich glaube, der war's.
Genau, und der Putin sagt, es sollen andere auch noch ihre Dokumente zum Zweiten Weltkrieg öffnen. Also wir haben einiges, was geöffnet
wird. Es ist einiges, es ist wirklich einiges los. Und
hoffentlich einige sealed indictments auch. Aber wenn die natürlich alle von den Hochhäusern springen und sich auf die Art entziehen, dann können sie schon wieder ein sealed indictment vernichten.
Man weiß ja nicht, ob er jetzt praktisch sich dem entziehen wollte oder ob er quatschen wollte.
Ja, ich glaube eher, ich glaube nicht, dass diese Leute sich umbringen, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wollte eher quatschen und wurde um die Ecke gebracht. Eine Hitliste, eine weitere.
Jetzt habe ich etwas ganz Interessantes gesehen. Eine Serie über die Todesfälle Tupac und Notorious B.I.G.
Tupac weiß ich, aber wer ist der zweite?
Notorious B.I.G., das waren zwei junge Rapper, mehr oder weniger. Der eine West Coast, der andere East Coast in den Vereinigten Staaten und waren erst befreundet und laut dieser Serie und laut der Geschichte haben sie dann mehr und mehr Streit entwickelt und jetzt weiß ich gar nicht, wer als Erster umgebracht wurde.
Okay,
ich glaube doch Tupac ist als Erster umgebracht worden und dann als Rache sozusagen ist ja B.I.G. Umgebracht worden. Oder Biggie Smalls. Und ich vermute da tatsächlich mehr dahinter. Ich vermute da den Klassiker sozusagen, weil das, also Tupac wirklich einer war, der gewisse Dinge ausgesprochen hat. Und zu Beginn der 90er Jahre gab es ja, soweit ich weiß, auch einen gewissen Deal, diese ganze Gangster-Rap-Geschichte einzuführen. Bis dahin hat sich diese ganze Rap-Geschichte, Hip-Hop-Geschichte eher in eine recht kritische Sache entwickelt. Und um das umzuleiten, haben wir angefangen, eben ja, das Gegeneinander zu kanalisieren. Also die West Coast gegen die East Coast und Bandenkriege und so weiter. Und es ist dann losgegangen mit den Aufständen in Los Angeles 92. Ähnliche Geschichte wie jetzt, diese Rassenkriege, wo ein Schwarzer erschossen wurde. Und ja, wir haben gesehen, wie sich der Rap entwickelt hat. Wollte es nur anbringen, weil ich das auch ganz interessant fand. Weil es auch wieder darum geht, wie hier Leute aus dem Verkehr genommen werden, weil sie, gerade in der Musikindustrie, und das ist eine lange Liste, weil sie unbequem geworden sind.
Ja.
Und das ist wirklich eine lange Liste.
Ja, allerdings.
Naja.
Gut.
Ja, gerade drin.
Ich glaube.
Schon ein.
Nein, ich habe tatsächlich... Du wirst lachen. Ich habe, es ist nicht zum Lachen. Seit einer Stunde schon habe ich höllische Kopfweh und rede schon quasi halb aus dem nicht aus dem Suppendelirium, aber aus dem Kopfwehdelirium heraus.
Ach so, sag was.
Naja, ich massiere mich da ganze Zeit hinten und irgendwie geht's, aber ich glaube, jetzt ist es Zeit. Wir haben uns einmal um uns selber bewegt und um die ganze Welt und ich glaube, jetzt sind wir wieder gelandet, oder? Im Hier und Jetzt.
Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich weniger Probleme, weil ich habe es irgendwie geschafft, diesem ganzen Wahnsinn dann doch zu entfliehen. Hm. Ich lasse mir da nicht so, und drum schon mal bei diesem Fleischthema, ich lasse mir da nicht so Kirre machen inzwischen, weil es hilft nichts, hätte meine Oma gesagt. Es hilft ja nichts. Nee, wir müssen da durch und ich denke, es geht weiterhin in eine gute Richtung. Und wenn es nicht in eine gute Richtung geht, dann können wir auch nichts machen, sage ich mal. Außer, wie du so gesagt hast, die ja, Schwingung hochhalten. Und ja, dann wird das Ganze schon, glaube ich.
Dann wird das Ganze schon, genau. Hm. Und ich werde jetzt auch bald wieder ein Video machen. Ja, und alles ist gut, so ganz nebenbei.
Alles ist gut, ja.
Gut.
Kann man so
unterschreiben. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, liebe Katrin, mich auch. Ich wünsche dir gute Besserung mit deinem Kopfweh. Und ja, an alle Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis wir wieder einen Podcast machen. Aber es steht ja noch ein Podcast mit dem Falco auch aus, oder? Der, genau. Den haben wir heute. Aber der war noch live. Ich habe extra geschaut, der war noch live, als wir angefangen haben.
Ich habe auch 10, ja, genau. Aber ja. Das nächste Mal machen wir mit dem Falco, genau. Würde ich genau, auch sagen.
Würde ich auch sagen. Und okay. Ja, also dann. Einen schönen Tschüss. Abend an alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, servus.